dass wir nicht absprechen, dass ich ein Herz für den VfB habe.
Ausgleich zu kommen. Was ist passiert?
Leverkusen! Der VfB Stuttgart führt mit 2:1. Ich kann's nicht fassen. Der VfB Stuttgart hat den zweiten Treffer erzielt, an den hier niemand mehr geglaubt hat.
Nach 1950, 52 und 84 gewinnt der VfB Stuttgart zum vierten Mal die Meisterschale.
Kitzelsberger!
Das komplette Fleisch ist aus dem Grill, auf den Grill hierher gekommen.
Herzlich willkommen zu VfB STR. Mein Name ist Ricky Palm und aus Beutelsbach zugeschaltet. Mal wieder Sebastian Rose. Hallo Sebastian.
Hallo Ricky, es sind einfach zu viele Spiele, zu viele Sendungen. Wir müssen auch Richtung Effizienz blicken und deswegen heute dann entgegen der Ankündigung doch nochmal remote, denn wir haben vor, Trommelwirbel, es wird eine kurze Folge.
Ja, die berühmten letzten Worte. Ja. Und wir können vielleicht auch dazu sagen, also der Grund, warum wir heute nicht im Fanprojekt sitzen, ist tatsächlich nicht nur der, dass der VfB aktuell auf allen Hochzeiten tanzt, sondern es ist tatsächlich der grippale Infekt, den ich aus Turin mitgebracht habe. Ich konnte nicht ins Stadion gehen am Samstag, Sebastian. Kannst du dir das vorstellen? Das habe ich schon lange nicht mehr gemacht. Natürlich Corona-Test, wenn ich erkältet war, keine Sorge. Aber ich bin dann trotzdem ins Stadion gegangen und habe mich da manchmal auch durchgequält. Aber diesen Samstag ging es nicht. Und ich habe gesagt, die Sendung geht vor. Ich möchte mit Sebastian über das reden, was in Kiel passiert ist, beziehungsweise gegen Kiel. Ich möchte über Lautern sprechen, weil das wird, glaube ich, echt ein Pokalfest. Da habe ich richtig Bock drauf. U21, U19 Frauen. Und damit habe ich eigentlich schon die Themenübersicht geliefert.
Ja, genau. Du musst es halt machen, wie Sebastian Hoeneß auch. Belastungssteuerung. Ja, wir müssen uns die Kräfte auch ein bisschen einteilen. Du hast das Spiel gegen Kiel jetzt sausen lassen zugunsten der Sendung. Ich war im Stadion und ich muss sagen, du hast ein bisschen was verpasst. Zum einen eine spektakuläre Choreo und zum anderen auch, wie ich finde, einen sehr erwachsenen Auftritt vom VfB Stuttgart.
Ja, also das kann ich dir sagen. Den Auftritt, den konnte ich bestaunen am Fernseher, aber im Stadion ist es nochmal anders. Und weil du gerade Sebastian Hoeneß erwähnt hast, ist mir aufgefallen in Bezug auf Sebastian, auch er ist gesundheitlich angeschlagen. Also wer weiß, was da in Turin sich alles so ereignet hat, dass Sebastian Hoeneß die ähnliche Erkältung hat wie ich. Denn auch er saß verschnupft heute auf der PK. Auch über die werden wir sprechen. Da gab es ja ein paar interessante Aussagen von Sebastian Hoeneß, gerade was den Verletztenstand angeht. Und Copa Keeper is back. Das können wir an der Stelle auch schon verraten, aber das wisst ihr wahrscheinlich eh schon. Gut, dann würde ich vorschlagen, ihr lasst noch kurz einen Daumen da, weil das ist natürlich wichtig für den Algorithmus. Bewertet gerne diesen kleinen, aber feinen Podcast auf Spotify und auf Apple Podcast und YouTube, sollte ich vielleicht noch erwähnen, dass es ganz nützlich wäre, die Glocke zu aktivieren und natürlich zu abonnieren. Ich habe gesehen, der VfB Stuttgart hat wirklich, wirklich wenig Abonnenten im Vergleich zu den anderen Bundesligisten und ich behaupte jetzt mal ganz selbstbewusst, an uns kann es nicht liegen.
Nein, aber der VfB braucht diese 100.000 Abonnenten, um diese YouTube-Kachel zu bekommen. Ich weiß nicht, wo die dann hängt, das ist mir auch egal, aber der VfB braucht die. Also abonniert diesen Kanal bitte. Und an der Stelle auch nochmal vielen, vielen Dank. Wir haben ja immer schon ein schlechtes Gewissen, wenn wir die Sendung relativ nah vor einem Spiel rausschieben. Und so war es ja in der letzten Woche. Am Samstag spielte der VfB gegen Holstein Kiel und unsere Folge erschien am Freitag, wahrscheinlich 24 Stunden vor Anpfiff. Aber ihr habt sie wirklich massiv oft geguckt und ihr habt auch wirklich tolle Kommentare drunter geschrieben. Dafür nochmal vielen, vielen Dank. Und anscheinend scheint dieser Slot irgendwie am Freitagabend, Samstagmorgen gut zu sein. Du hast gesagt, die Leute waschen das Auto, machen noch irgendwie den Garten, machen die Wäsche, machen den Hausputz und hören dabei STR. Also egal, was ihr macht, es ist richtig gut.
Ja, wir können ja mal die Leute ganz kurz mitnehmen. Die Sendung wird wahrscheinlich wieder keine 60 Minuten dauern, aber egal. Also ein kleiner Traum von mir ist es ja tatsächlich, irgendwann mal ein Format zu etablieren, dass ich am Doppelpass orientiert. Keine Sorge, nicht panisch werden, aber ich würde es natürlich toll finden, wenn wir am Wochenende in einer gepflegten Runde zusammensitzen könnten und einfach über das sprechen, was ja der VfB so fabriziert hat am Spieltag beziehungsweise in der Woche davor. Und natürlich bietet sich das Wochenende an, da haben die Leute Zeit. Und stell dir das mal vor, live auf Twitch zum Beispiel, der STR-Doppelpass, wir würden ihn anders nennen, keine Frage. Wir würden ihn wahrscheinlich, ich weiß es nicht, magisches Dreieck nennen oder so, keine Ahnung. Aber das ist ja ein Traum, den habe ich schon lange und vielleicht können wir das irgendwann mal umsetzen und tasten uns so langsam ja vor, welcher Rhythmus vor allem der richtige ist in Sachen Sendungen, wenn der VfB so oft im Einsatz ist, denn das ist Neuland für uns, Sebastian. Wir haben das nie erlebt, dass der VfB Stuttgart zum einen so viele Nationalspieler hat, zum anderen in der Champions League spielt. Da gab es den Podcast einfach noch nicht und auch im DFB-Pokal hatten wir zwar Erfolge, aber ich hatte damals immer so das Gefühl, die DFB-Pokalspieltage, die waren so gestreckt übers Jahr verteilt, dass es sich noch nicht mal anfühlte wie eine richtige englische Woche. Jetzt sind wir mittendrin und müssen eigentlich auch schon loslegen, sonst halten wir unsere 60 Minuten nicht ein und schauen natürlich auf das Spiel gegen Kiel. Mit Spannung erwartet von uns, von allen, war natürlich die Aufstellung und wir durften sehen, dass Atakan Karasor auf der Bank Platz nehmen musste, aufgrund von Problemen im Hüftbereich. Deswegen spielte Dennis Undav, natürlich nicht auf Attas Position, aber überhaupt in der Startelf, denn es war eigentlich geplant von Sebastian Hoeneß, Dennis Undav draußen zu lassen. Darauf hat man dann verzichtet. Außerdem waren Fabian Rieder mit dabei und Henry Chase. Für die beiden blieben Ermedin Demirovic und Anthony Rouault draußen. Als du die Aufstellung gesehen hast, was war so dein Gefühl? Hast du gedacht, das passt so oder war die ein oder andere Überraschung doch dabei?
Also, dass Atakan Karasor draußen blieb, war eine Überraschung. Ich weiß nicht, ob es in der Pressekonferenz angeteasert wurde. Ich glaube nicht, oder? Und ansonsten hatten wir in unserem Startelf-Tipp, ich glaube, El Bilal und Chase hatten wir drin, glaube ich. Also insofern war ich natürlich überhaupt gar nicht überrascht. Hoeneß rotiert halt leicht und ehrlicherweise war ich nicht überrascht.
Ja, nee, ich konnte auch ganz gut mit der Aufstellung leben. Ich habe mich natürlich gefragt, ob es für Enzo okay ist, dass er schon wieder spielt. Er hat auch schon viele Minuten absolviert. Und ich wusste zu dem Zeitpunkt auch nicht, dass Atakan Karasor angeschlagen war. Und er war ja derjenige, der in der Länderspielphase, ja, von den Optionen, die wir hatten für die sechs, noch die wenigsten Minuten sammeln durfte. Deswegen war das die kleine Überraschung. Aber ich dachte mir, gegen Kiel muss das reichen. Enzo Mio ist trotzdem top. Also auch auf der 6, da sollten wir uns keine großen Sorgen machen. Bevor wir über das Spiel sprechen, möchte ich noch ganz kurz erwähnen, dass am Samstag ja auch der Spieltag im Zeichen der VfB-Stiftung stand. Und du warst vor Ort, jetzt frage ich dich gleich mal, weil ich konnte es nicht miterleben, hast du denn davon was bemerkt? Also war irgendwas anders als sonst?
Ich muss gestehen, ich habe mich so ein Stück weit von hinten rein gesneakt und bin quasi vom Neckarpark dann direkt zum PSV und dann ins Stadion, habe also nichts von den Attraktionen mitbekommen, die auf der Mercedesstraße stattfanden. Ich habe gesehen, Alex Werle hat Lose verkauft, jedes Los gewinnt, hat er hoffentlich auch gesagt, aber sonst habe ich leider davon nichts mitbekommen, aber ich denke trotzdem, dass es ein Erfolg war. Man, glaube ich, mittlerweile die Zahlen gesehen, also da wurden schon einige Gelder für einen guten Zweck erlöst.
Ja, ja, 15.000 Euro und 17.000 Euro wurden dem VfB überreicht. Das wurde jetzt nicht nur bei der Tombola erlöst, die vor dem Spiel stattfand, sondern es gab ja auch diverse Aktionen auf dem Weindorf und auf dem Cannstatter Volksfest. Aber ich finde es wirklich bemerkenswert, und deswegen habe ich es auch heute noch schnell mit reingenommen, dass der VfB es jetzt wirklich geschafft hat, wieder im Stadtbild der Stadt Stuttgart zu erscheinen. Wir haben ja früher immer davon gesprochen, dass das enorm wichtig sei, weil man sonst in Stuttgart früher zumindest nicht das Gefühl hatte, dass der VfB eine große Rolle spielen würde. Und das hat sich ja komplett geändert in den letzten Jahren. Und das merkt man immer mehr, wie gut sich Stuttgart und der VfB inzwischen ergänzen. Ja, und wir haben jetzt halt wirklich diese Symbiose wieder, der Stadt Stuttgart und des Clubs VfB Stuttgart. Und das ist uns so ein bisschen abhanden gekommen, fand ich, zumindest ja Mitte der 2010er Jahre, also so 2012 bis 2017, hatte ich nicht so das Gefühl, dass der VfB im Stadtbild so präsent ist, wie es aktuell ist. Und ja, finde ich einfach eine tolle Aktion, deswegen haben wir es mit reingenommen und wollten darüber sprechen. Was du aber mit Sicherheit bemerkt haben dürftest, ja, als du im Stadion warst, war die Choreo unserer Cannstatter Kurve mit riesigem Spruchband. Der ganze wilde Süden strahlt in Weiß und Rot, dazu ganz viele weiße und rote Fahnen, die geschwenkt wurden. Es war für mich eine komplett unerwartete Choreo, die mich mal wieder total emotionalisiert hat. Also ich fand es einfach fantastisch, ich fand es großartig.
Es war sehr, sehr emotional, vor allen Dingen, weil es ja mal wirklich der Text ist, den die Kurve ja oder das ganze Stadion mittlerweile vor jedem Spiel singt, den einfach mal auch optisch wahrnehmen zu können. Und der hängt da halt wirklich über der Kurve. Und dann das mit den Fähnchen, ne, da gibt's ja den Sparkassenspot, wir machen das mit den Fähnchen. Wenn es die Cannstatter Kurve macht, dann ist das auch richtig geil. Also es sah wirklich richtig, richtig schön aus. Es kam das Lied, es kam die Choreo, dann kam nur die Fahnen. Also es war wirklich ein richtig, richtig schöner Moment. Und muss ja sagen, es war sowieso der perfekte Fußballnachmittag im Oktober. Es waren angenehme Temperaturen, die Sonne hat geschienen. Und ich mag sowieso Heimspiele im Herbst, weil dann immer die Sonne zwischen der Lücke, zwischen Haupttribüne und Cannstatter Kurve so reinscheint irgendwann auf die Kurve drauf. Es sieht wirklich komplett mystisch aus. Und dann am Anfang diese Choreo. Also es war angerichtet für ein großartiges Fußballspiel. Und das wurde es ja auch ein Stück weit, würde ich sagen.
Ja, also es hat auf jeden Fall mich hervorragend unterhalten. Ich bin nicht irgendwie eingeschlafen oder so, im Gegensatz zu dem Sonntagabendspiel, was ich mir gestern noch reingezogen habe. Heidenheim gegen Hoffenheim. Danach wollte ich eigentlich nie wieder Fußball schauen, aber das wird sich definitiv morgen ändern. Nochmal ganz kurz zur Choreo. Und da muss ich wirklich Props rausschicken an die Cannstatter Kurve, an die Ultras. Das ist, finde ich, auch besonders. Ja, wir haben ja nicht nur viele Sendungen aufzunehmen und die Spieler viele Spiele zu bestreiten. Die Ultras sind ja auch ständig unterwegs. Und trotzdem ist das jetzt schon wieder eine Choreo in dieser Saison, die sie zusammengebaut haben, ins Stadion gebracht haben. Und wir wissen ja aus Gesprächen, wie viel Aufwand das eigentlich immer braucht, um eben so eine tolle Choreo Verfahren hinzubekommen.
Ne? Diese Fähnchen, die jeder Einzelne dann in die Hand nehmen muss, plus das Banner und so weiter. Also der Aufwand dahinter ist sicherlich größer als der Aufwand, den wir für eine Sendung betreiben müssen. Und trotzdem ist es halt großartig, dass man auch in englischen oder in schwäbischen Wochen dann halt beim Heimspiel gegen Kiel so eine geile Choreo sieht.
Und wenn wir schon beim Props verteilen sind, würde ich auch noch, machen wir sonst nie, aber in dem Fall schon, Props rausschicken an den Kieler Auswärtsblock. Also, Warte. Ja, das muss man sich echt mal geben, ja. Also, die kommen da wirklich aus dem hohen Norden, das ist die weiteste Anreise, die du haben kannst eigentlich, hier nach Stuttgart gefahren, machen diesen Block voll, rocken da die Bude. Und es gibt andere Clubs, über die brauchen wir jetzt nicht explizit reden, die haben definitiv eine kürzere Anreise und sind froh, wenn sie ihren Auswärtsblock halb voll bekommen. Und da sieht man halt mal, was dann auch Fankultur ausmacht. Ja, und dann ist mir ein Holstein-Kiel deutlich lieber als der Nachbar aus Hoffenheim. Ja, also das ist schon für mich nochmal ein Unterschied, ob da eben auch ein Gästeblock da ist, der Bock hat, der mitmacht, der supportet, der sich auch ein Stück weit battelt mit unserer Fanszene, denn das ist für mich halt, ja, Stadionerlebnis pur. Und du warst ja im Stadion, deswegen gleich mal die Frage, wie laut waren sie denn, die Kieler?
Also ich sitze ja in Block 47, also doch noch in Cannstatter Kurvennähe, deswegen habe ich von den Kielern nicht so viel gehört, was nicht daran
richtige
liegt,
dass Antwort, das war die richtige Antwort.
Genau, was nicht daran liegt, dass die leise waren, man hat es natürlich hin und wieder schon gehört, also, aber das war ein richtig stabiler Auswärtsblock, der war voll, die hatten viele Fahnen, die hatten eine riesige Fahne, also die fand ich wirklich sehr beeindruckend, und es war ein toller Auswärtsblock, ich glaube in der PK vorm Spiel wurde gesagt, 2.500, die von Kiel runtergefahren sind, ey, das ist brutal, und dann siehst du halt rund um Stadion auch wirklich ganz viele Autos mit einem KI-Kennzeichen, also die meisten denken jetzt künstliche Intelligenz. Nein, es war ein Kieler. Also da sind halt wirklich sehr, sehr viele runtergefahren und das war für mich wirklich schön zu sehen, weil wir haben ja Erlebnisse gehabt mit Hoffenheimern, die halt eine Stunde fahren, müssten es aber nicht machen. Also es war ein wirklich sehr stabiler Auswärtsblock und allein deshalb hat sich's schon gelohnt, dass Kiel aufgestiegen ist. Also das war großartig.
Ich könnte ja jetzt fies sein und könnte sagen, wo es keine Fans gibt, können auch keine mitfahren. Aber das spare ich mir an der Stelle und wir gucken lieber aufs Spiel. Und ja, da war es für mich natürlich interessant, was macht der VfB? Ja, also ich meine, die Schwierigkeit bestand ja darin, wirklich umzuswitchen nach diesem Fest in Turin, dann eben gegen eine Mannschaft zu spielen, die in der Bundesliga auf dem 17. Tabellenplatz steht. Und ich finde, dafür hat es der VfB echt gut gemacht. Also wir haben jetzt überhaupt keinen pomadigen Auftritt gesehen vom VfB. Nee, die waren schon fokussiert, die mussten sich auch strecken. Sie konnten dann auch mit den Widerständen ganz gut umgehen, die nicht sofort ersichtlich waren, aber dann ja im Laufe des Spiels durchaus auftraten. Und das ist für mich schon ein Zeichen, dass diese Mannschaft wirklich eine gute ist. Und zwar nicht nur rein qualitativ, sondern auch was den Zusammenhalt angeht und auch was die Bereitschaft angeht, wieder zu leisten. Ja, wir haben ja nach dem Münchenspiel durchaus kritisiert, dass da nicht jeder den letzten Biss gezeigt hat und dass man sich hinten raus dann nach dem 2:0 mehr oder weniger ergeben hat in München und dass das eigentlich nicht der Charakter ist dieser Mannschaft. Und gegen Kiel hast du genau wieder die Attribute gesehen, die wir eigentlich in den letzten anderthalb Jahren gefeiert haben, seitdem Sebastian Hoeneß hier als Trainer an der Seitenlinie steht. Und das fand ich halt enorm wichtig. Und deswegen verstehe ich auch, dass Sebastian Hoeneß nach dem Spiel sagte, dass dieses Kiel-Spiel für ihn bislang das wichtigste Spiel dieser Saison war. Ja, das klingt natürlich erstmal Wahnsinn, wenn du gegen Real Madrid spielst, wenn du gegen Turin spielst, wenn du Dortmund zu Hause bekommst, wenn du in München spielst und dann sagst du, Kiel ist für mich bislang das wichtigste Spiel gewesen. Aber es war so, weil dieses Spiel, und das haben wir ja auch in der Ausgabe am Freitag schon gesagt, gibt halt eine Richtung vor. Wohin kannst du dich orientieren? Kannst du hier ruhig arbeiten oder nicht? Ist zum Beispiel Rotation möglich oder nicht? Kannst du Spieler mal schonen, meine ich damit. Und ich finde, die Spieler, die jetzt auf dem Platz standen gegen Kiel, haben im Endeffekt ihrem Trainer und auch uns Fans genau das gegeben, was wir brauchten, um, ich sag mal, ein bisschen dieses vielleicht leicht verloren gegangene Vertrauen ja, in diese Resilienz der Mannschaft wieder zurückzugewinnen. Und das war halt echt ein tolles Gefühl, das mitzuerleben. Und deswegen war ich auch gar nicht so böse, dass man am Ende wirklich nochmal fighten musste. Weil da braucht es Eier, das sage ich jetzt einfach so, wie es ist. Da braucht es dann einfach wirklich diesen Durchhaltewillen, diesen unbedingten Siegeswillen. Ja, und wenn ich dann die Shots gesehen habe von Dennis Undav, El Bilal, Enzo Mio, ich weiß gar nicht, wer da noch saß, ich glaube, ich weiß es nicht mehr, die saßen auf der Bank und haben halt ihre Jungs angefeuert und so, dann merkst du halt, ja, ey, diese Mannschaft ist komplett da und die hatten ihren Ausrutscher gegen München, passiert, die haben auch nicht gut gespielt in Freiburg, abgehakt, aber die sind da und schaffen es, selbst nach so einem legendären Auswärtssieg in der Champions League in Turin, danach gegen Kiel das abzurufen, was sie abrufen müssen, um die 3 Punkte zu Hause zu behalten. Und das, ja, honoriere ich, muss ich einfach so sagen.
Genau, das hast du auch im Stadion von Anpfiff weggemerkt, ne? Du hast nach dem Highlight-Spiel in Madrid hattest du Dortmund zu Gast, einen Gegner, ja, gegen den du eh immer scharf bist, die haben auch Champions League gespielt, aber jetzt gewinnst du halt in Turin und dann spielst du halt gegen Aufsteiger. Und da habe ich schon im Hinterkopf so ein bisschen die Sorge gehabt, okay, wie ernst nehmen die das Spiel? Und du hast gleich vom Anpfiff an gemerkt, der VfB ist scharf, ja, also die jagen Bälle, die helfen einander, die sind physisch sofort da, du siehst einen Jamie Leveling, der links halt rauf und runter rennt und alles reinhaut, das war nicht immer glücklich, aber du hast gemerkt, hey, die wollen alle und die nehmen Kiel zu 100% ernst, da war niemand auf dem Platz, der gedacht hatte, hey, wenn wir in Turin gewinnen, ist Kiel ein Selbstläufer, also das Gefühl hatte die Mannschaft nicht vermittelt, du hast wirklich das Gefühl, okay, die sind 100% committed, diesen Heimsieg zu holen und was Sebastian Hoeneß auch vor dem Spiel schon gesagt hat, dass dieses Spiel wahnsinnig wichtig ist. Du hast sofort den Eindruck gehabt, okay, das hat er der Mannschaft vermitteln können und jeder der 11 auf dem Platz hat das auch mitgenommen und mit auf den Platz getragen und die wollten das Ding von Anfang an dominieren, die wollten früh ein Tor schießen und die waren von Anfang an, ja, on point. Aber trotzdem, Kiel war auch gut eingestellt auf dem VfB und so hat sich das Spiel dann entwickelt.
Ja, zweifellos. Und da war es ganz wichtig, dass wir gesehen haben, dass man sich auf Jeff Chabot inzwischen auch im Spielaufbau etwas mehr verlassen kann, als es zu Beginn der Saison schien. Weil was mir jetzt aufgefallen ist, schon in den letzten Spielen, aber explizit jetzt am Samstag gegen Kiel, dass Jeff Chabot immer häufiger diese Rolle des Aufbauspielers übernimmt. Wir hatten ja zu Beginn der Saison ganz oft gesehen, dass Angelo Stiller sich so halb links hinten reinfallen lässt und dann so einen Dreieraufbau praktisch verstärkt mit seiner Qualität mit Ball. Und was wir gegen Kiel mehrfach gesehen haben, war, dass Stiller wieder höher stehen kann und dadurch natürlich mehr Optionen dem VfB gibt. Also du hast halt den Vorteil, dass Angelo Stiller mit dem Rücken zum gegnerischen Tor ganz oft 2 Gegenspieler binden kann. Und es war gegen Kiel besonders wichtig, weil die Kieler ja überraschenderweise mit 3 Sechsern gespielt haben. Und dadurch waren eben wirklich ein weites Feld im Mittelfeld abgedeckt. Also gerade die Halbspuren und das Zentrum war relativ dicht. Und da war es gar nicht so entscheidend, dass Stiller immer den Ball hatte, sondern es war viel entscheidender, dass Stiller Mitspieler binden konnte. Und gerade wenn er so halb links stand, war das dann die Möglichkeit und auch das Signal für Maxi Mittelstädt, dass er dann Position auf dieser halblinken Seite einnehmen konnte. Leveling natürlich genauso. Aber hast du dann einen Angelo Stiller hinten drin im Aufbau, ja, dann stellen die dir halt einen Mittelstädt zu, dann stellen die halt einen Leveling zu. Dennis Undav muss sich sehr tief fallen lassen, ist dann vielleicht auch nicht mehr vorne da und kann das 1-0 machen, über das wir gleich reden werden. Und das war für mich einfach gut zu sehen und einfach auch ja eine Bestätigung für die Trainerarbeit von Sebastian Hoeneß, wie Jeff Chabot in kürzester Zeit, muss man ja mal sagen, das Vertrauen gewonnen hat, ruhig auch mal lange Bälle hinten rauszuschlagen. Und wir haben über den herausragenden Ball auf Dennis Undav in Turin haben wir lange drüber gesprochen und ich fand so, ja, gegen Kiel gab es häufig Momente, wo er einfach wirklich lange, präzise Bälle nach vorne geschlagen hat. Das gibt dem VfB ganz, ganz viel und kompensiert vielleicht noch nicht komplett Ito. Es geht auch nicht so schnell. Die brauchen Zeit, sich zu entwickeln. Aber es ist nicht mehr so eklatant wie an den ersten Spieltagen, als wir im Endeffekt von hinten nur einen Aufbau über Angelo Stiller hatten und Jeff Chabot oder auch ein Henry Chase sich entweder nicht trauten oder eben noch nicht die Fähigkeiten hatten oder vielleicht nicht die Freigabe vom Trainer. Es kann natürlich auch sein, dass der gesagt hat, du schlägst selten keinen Ball raus. Aber das fand ich schön zu beobachten, das war richtig gut. Und was mir auch aufgefallen ist, und du hast es, glaube ich, gerade eben schon angesprochen, Kiel ging das Spiel sehr, sehr hart an. Also Zweikampfführung war schon ruppig, würde ich so sagen. Also die haben schon versucht, uns weh zu tun.
Kernig, würde Sebastian Hoeneß sagen, ne?
Kernig. Ja, genau. Und Ich find's okay, wenn der Schiedsrichter sowas laufen lässt. Ich kann damit leben. Aber es sollte ja durchaus eine Rolle spielen dann im weiteren Verlauf. Also ich habe mir im Nachhinein das Spiel natürlich nochmal angeguckt. Da ist mir halt wirklich aufgefallen, dass er zu Beginn des Spiels oder sagen wir mal in der ersten Halbzeit ganz oft wirklich auch krasse Aktionen hat weiterlaufen lassen, die nicht sanktioniert hat mit Gelb. Ich erinnere mich da an einen Foul von hinten in die Beine von Dennis Undorf in der 16. Minute. Es gab so eine Szene zwischen Arp und Stiller in der 33. Minute, immer ohne Sanktion. Und danach hast du dann halt so Momente, dass, sei es ein Arp, sei es auch dann natürlich Chabot mit der ersten gelben Karte, die gelben Karten mehr oder weniger so verteilt werden nur noch. Ja? Und das fand ich dann von der Schiedsrichterleistung her nicht ganz so konsequent, wie ich mir das wünschen würde, weil du als Mannschaft und als Spieler stellst dich ja ein Stück weit auch auf diese Gangart ein. Und das war ein Thema und wir wussten, dass Kiel uns hart attackieren wird, aber ich hätte mir halt gewünscht, dass der Schiedsrichter auch ein bisschen früher mal unsere Spieler schützt. Weiß nicht, ob du einen ähnlichen Eindruck hattest.
Ja, den Eindruck hatte ich auch, aber mein Eindruck dann, und da bringe ich mal dann den positiven Aspekt rein, war, dass sich der VfB von dieser physischen Härte von Holstein Kiel nicht den Schneid abkaufen hat lassen. Also die blieben halt fokussiert und im Gegensatz auch der VfB war physisch hart. Also ein Wagnermann zum Beispiel, ne, der hat sich da wirklich harte Zweikämpfe geliefert, hat auch Zweikämpfe durch Physis einfach gewonnen. Also man hat sich ja von dem Kieler Spiel nicht aus der Ruhe bringen lassen und die Kartenverteilung vom Schiedsrichter, die war ein bisschen unglücklich. Also erst lange Leine und dann in der zweiten Halbzeit irgendwann gemerkt, okay, jetzt muss ich mal was machen und dann irgendwie komplett überreagiert aus meiner Sicht. Das war natürlich nicht gut, aber ich finde, der VfB hat dieses physische Spiel der Kieler gut beantworten können.
Die erste große Chance hatten wir dann in der 13. Minute. Und was man bei dieser Chance gut sieht, ist, wie Kiel den VfB weit raus auf die Flügel abdrängt. Also dadurch, dass sie eben mit drei Sechsern spielten, waren die Halbspuren dicht. Es war einfach so. Und es gab auch kaum Pockets im Zentrum, die du anspielen konntest, wo sie Spieler aufdrehen konnten, wo sie einfach nur ablegen konnten, Dreiecksbildungen, Doppelpässe. All das hat man eigentlich gut unterbunden von Seiten der Kieler. Und das hieß halt, wir müssen weit außen an der Seitenlinie aufbauen und so versuchen, irgendwie Räume zu öffnen. Und auf links wird dann Maxi hier von einem Sechser angelaufen und Leveling von dem Kieler Rechtsverteidiger. Deswegen muss man dann wieder abbrechen, verlagern. Das ist vielleicht auch noch was man besprechen sollten. Das dauerte mir manchmal zu lang. Also diese Verlagerungen gingen aus meiner Sicht nicht schnell genug. Das hätte man noch ein bisschen mehr forcieren können, aber ist egal. Doppelpässe übrigens im Mittelfeld wären theoretisch auch eine Möglichkeit gewesen, immer, um sich dadurch zu kombinieren. Ja. Aber da brauchst du natürlich auch so ein Stück weit das Zutrauen, sei es drum. In diesem Fall reichte es sogar, den Doppelpass nur anzudeuten. Also ihr seht das jetzt gerade im Bild, ja, um danach aufdrehen zu können. Weil genauso hat es Fabian Rieder in der Situation gemacht. Er bekommt den Ball, man hat das Gefühl, er würde jetzt per Doppelpass Wagnermann die Linie runterschicken, dreht sich dann aber auf, geht ins Dribbling Richtung Strafraum, zieht dann ab und der Schuss, ich finde, er ist nicht platziert genug, ja, aber trotzdem gut. So, es ist ein guter Schuss und man weiß von Weiner, dass er vielleicht nicht der allerbeste Torhüter ist bei Distanzschüssen, was er später auch noch unter Beweis gestellt hat. Aber das war für mich erstmal so eine Möglichkeit, um eben mit dem umzugehen, was dir Kiel entgegengesetzt hat und was auch gut funktioniert hat, muss man sagen.
Ja, sehe ich genauso. Und ich hatte jetzt tatsächlich vor dem Spiel keine Ahnung oder wusste nicht, dass der Torhüter von Kiel Weiner heißt. Nach dem Spiel weiß ich es und ich würde sagen, er ist wahrscheinlich kein Top-5-Torhüter der Bundesliga. Insofern kannst du auch mal einen Distanzschuss wagen. Und das hat der VfB ja dann relativ häufig gemacht für VfB-Verhältnisse. Also Rieder, in der zweiten Halbzeit nochmal Leveling, auch super gefährlich, obwohl es kein guter Schuss war. Und dann natürlich noch das Tor, über das wir sprechen werden.
Ja.
Also insofern hat es mich gefreut, dass der VfB dann auch mal das taktische Mittel der Distanzschüsse mehr genutzt hat. Und bei Rieder wissen wir, der kann das. War ein guter Schuss, sehr zentral, also den muss der Keeper auch halten, macht er in dem Fall, aber man hat gemerkt, okay, der VfB ist da auf jeden Fall.
Ja, und es macht natürlich auch sofort was mit dem Gegner, ja, er weiß halt, okay, wenn der Riede hier andribbelt und zum Abschluss kommt, dann kommt was auf uns zu, so, und du musst dich dann schon wieder anders positionieren und das öffnet dann vielleicht wieder Räume, also das war mal wichtig, dass wir überhaupt mal ein Ausrufezeichen setzen konnten. 19. Minute, wir sprechen jetzt über das erste Tor, Dennis Undorf macht es, das 1:0 und auch da gibt's so ein paar Momente, die fand ich einfach toll, die wir aber leider zu selten sehen in dieser Spielzeit, weil sich die Gegner in der Regel hinten reinstellen und wir das Spiel einfach anschieben müssen. Hier konnte der VfB mal wieder kontern und zwar par excellence. Es gibt einen weiten Einwurf für Kiel, der in unseren Strafraum fliegt. Chase klärt dann per Kopf und El Bilal, das muss man sich auch mal angucken, setzt sich hier super gegen Porat durch. Es gibt so einen ganz leichten Schubser, aber das ist alles fair. Aber der war wichtig, um den Platz zu haben, um dann eben diesen Tempolauf aufzunehmen, ja, mit Ball. Das hat er super gemacht. Und auch der Lauf an sich, top, weil er nimmt im richtigen Moment das Tempo raus, forciert es dann wieder. Das ist alles super. Das sieht immer easy aus, aber es ist echt nicht leicht. Und vor allem mit dieser engen Ballführung war er herausragend. Dann kreuzt Dennis im richtigen Moment und bekommt wirklich den perfekten getimten Pass von El Bilal serviert. Übrigens ein No-Look-Pass.
Ja, also er guckt, genau, ist ein No-Look-Pass. Ne? Also er guckt wirklich woanders hin.
Mega.
Ja. Und Jamie wäre links, glaube ich, auch noch mitgelaufen. Vielleicht guckt er zu ihm hin. Also wäre er auch komplett frei gewesen. Er guckt nach links und spielt ihn halt in die Gasse rein. Richtig geil.
Ja, herausragend gemacht. Auch der Chip dann über Weiner. Das ist Girassi-esque. Ja? Also so gefühlvoll, fast schon zärtlich, wie Dennis diesen Ball über den Torhüter hebt. Ich dachte da sofort an sein neugeborenes Kind, das er praktisch in die Wiege legt. Und so im Endeffekt behandelt er den Ball. Es war fast schon poetisch, wie er diesen Ball
da drüber legt. Ich dachte tatsächlich an Kevin Kurani gegen Manchester United.
Ja, gut, die einen sehen es so, die anderen so. Aber ich gebe dir schon recht, es gibt da gewisse Parallelen. Aber ich fand es halt so großartig. Man muss immer überlegen, was das für ein Tempo ist in dem Moment, was du hast. Und wie schnell du Entscheidungen treffen musst. Und da praktisch die Zeit anzuhalten und die Zeit zu nehmen, diesen Ball gefühlvoll über den Torwart drüber zu heben. Das ist einfach großartig. Das war ein klasse Konter
des VfB. Nochmal Stichwort Entscheidungsfindung. Muss man auch sagen, ich habe dann auch gelesen, viele Leute haben gesagt, dass die Aktion von El Bilal, die wäre so ein bisschen Silas-like gewesen. Und ich hatte im Stadion echt den Eindruck, dass El Bilal eigentlich schon den Zeitpunkt zum Abspiel verpasst hat. Weil er nimmt ja Tempo raus und denkt, okay, jetzt verdaddelt er das. Und dann zieht er nach innen und spielt dann in die Gasse, weil er hätte ja auch nach außen gehen können. Aber die Entscheidung, die er da trifft, und du hast gesagt, er nimmt Tempo raus, er bringt wieder Tempo rein. Und dieses Cutten nach innen, das ist es halt, ne? Also ja. Da verwirrt er den Gegenspieler und spielt dann den perfekten Ball. Also das war einfach von ihm, auch der Assist war genauso gut wie der Abschluss eigentlich.
Ja, überhaupt El Bilal komplett on fire aktuell. Turin haben wir ausführlich besprochen und dieses Spiel sollte dann auch nochmal von El Bilal geprägt werden. Was mir sofort nach dem Tor aufgefallen ist, war Dennis Undavs Jubel. Wird dir auch aufgefallen sein, mit dem Finger auf dem Mund, so Geste.
Ja, genau, aber ich muss gestehen, wenn ein VfB-Spieler das Tor trifft, dann ist mir völlig egal, wie er jubelt. Also ich mag seinen Bizeps-Jubel, aber wenn er anders jubelt, ist mir auch egal. Hauptsache, er schießt Tore. Also
ja, da bin ich bei dir.
Aber du willst kurz aufklären, warum er mit dem Finger auf den Lippen gejubelt hat.
Ja, nicht nur das, sondern er hat ja auch Richtung Sebastian Hoeneß geschaut. Ja,
genau.
Das
gibt's
sorgte,
da Beef, Ricky? Gibt's da Beef?
Leider, was heißt leider? Es gibt keinen, Gott sei Dank. Aber das war tatsächlich ein Thema. Also gerade so in WhatsApp-Gruppen haben da viele drüber gerätselt, was ist da los, warum schaut er zum Trainer, warum zeigt er ihm an, dass er ja eben den Mund halten soll. Und da ging es tatsächlich darum, dass eben Dennis eigentlich auf der Bank sitzen sollte. Das kam nicht dazu, haben wir ja gesagt, weil Atakan Karasor angeschlagen war und deswegen nicht von Beginn an spielen konnte. Und das war im Endeffekt mit einem Augenzwinkern Dennis Undavs Geste in Richtung des Trainers. Hey, ich hab's dir gesagt, wenn ich nicht spiele, schießen wir keine Tore. Und was Dennis dann in der Mixzone noch gesagt hat, und was, glaube ich, ganz wichtig war, er hat dem Coach vorher schon gesagt, wenn ich heute treffe, dann bringe ich diesen Jubel. Ja, also es gibt überhaupt kein Beef, es war auch nicht irgendwie ein Necken oder sonst irgendwas. Die Stimmung ist herausragend bei uns in der Mannschaft. Anders kannst du dir sowas dann auch nicht rausnehmen. Und Sebastian Hoeneß ist ein toller Mensch, ein toller Trainer, der das natürlich dann einfach auch nur ja lachend beglückwünscht und applaudiert. Also das fand ich auch von Trainerseite herausragend gelöst, wie er dann praktisch auch mit den Fragen auf der Pressekonferenz diesbezüglich umgegangen ist. Da gibt's ja andere, die dann nicht so wortgewandt sind wie unser Trainer. Das muss man schon mal sagen. Ist echt
genau. Und auch da in der Situation hast du gemerkt, also die Frotzeleien, das funktioniert also in der Mannschaft, da stimmt's halt einfach und das Verhältnis zwischen Trainer und Mannschaft ist total großartig. Und natürlich freut sich Sebastian Hoeneß immer, wenn Dennis Undav zum 1:0 trifft, weil eigentlich hättest du in der 19. Minute auch abpfeifen können. Denn seit Dennis Undav beim VfB, das habe ich heute beim Kicker gelesen, hat er 8-mal das 1:0 geschossen und 8-mal hat der VfB gewonnen. Also insofern, ich hoffe, dass Dennis Undav morgen auch das 1:0 macht, weil dann
ist das Ding durch.
Ist das Ding durch, ja.
Okay, hoffentlich fällt es nicht erst in der 90. Minute.
Auch das ist möglich.
Ist möglich, aber bitte Nervenschonung.
Der Statistik wäre es egal tatsächlich, ja.
Das kann ich schon vorwegnehmen. Ich hätte mir am Samstag durchaus mal ein Spiel gewünscht, dass wir ab der 60. Minute nur noch verwalten müssen. Ja, weiß nicht, steht 3:0 oder so und man kann es einfach mal easy nach Hause cruisen. Das fehlt mir so ein Stück weit, muss ich ganz ehrlich sagen.
Das Spiel, das du ab der 60. nur noch nach Hause bringst, das lag halt eigentlich da. Du hast es halt nicht angenommen.
Ja, muss man so sagen. Aber
El Bilal, you, Jeff, ja.
El Bilal müssen wir noch mal ganz kurz erwähnen, der wirklich ein gutes Spiel gemacht hat. Das Tor werden wir gleich noch ansprechen, aber auch sonst so die Kopfballablagen, die waren richtig stark. Technisch ist er super, die Dynamik, die er mit reinbringt. Und auf was ich hinaus wollte, ist eigentlich, ich find's halt mega gut, dass wir jetzt drei Optionen vorne im Sturm haben und alle treffen. Ja, also man kann ja nochmal die Diskussion aufmachen über Demirovic und was weiß ich, aber du hast halt drei Stürmer, die scoren und treffen halt. Und das ist, also das ist halt super, ja. Du brauchst keine Sorge haben, wenn mal einer ausfällt, da hast du noch jemand anders in der Hinterhand und alle drei bringen unterschiedliche Profile mit. Also du kannst praktisch wirklich jedes Mal das System auf eine Offensive ausrichten und wenn es nicht klappt, jemand anders bringen und der bringt dir dann auch eine andere Komponente mit rein. Das finde ich super. Also das ist gut zusammengestellt, wenn du mich fragst. Ja.
Genau, Christoph Knerr hat ja heute in der Süddeutschen einen schönen Text noch geschrieben über El Bilal Touré, der geschrieben hat, drei Tage gedauert, bis er den Beziehungsstatus zum VfB von es ist kompliziert bis unverzichtbar geändert hat. Und er hat auch geschrieben, El Bilal Touré bringt die Qualitäten mit, die ein UNDAF gar nicht und ein Demirovic bedingt mit reinbringt, nämlich halt Tempo und Dribbelstärke. Und insofern ist halt die perfekte Ergänzung einfach zu den beiden, die du hast. Du hast wirklich drei komplett verschiedene Stürmer, die hoffentlich dann auch in allen Kombinationen zusammenspielen können. Und ja, du hast halt so viele Optionen, wenn alle drei funktionieren, da kann man sich wirklich nur drauf freuen.
Ja, also wir werden es beobachten. Vielleicht spielen ja auch mal irgendwann alle drei zusammen. Also das könnte natürlich dann echt das neue magische Dreieck werden. Wir werden es erleben. Oder auch nicht. Ich wollte noch ganz kurz was anderes erwähnen, weil wir vorhin über die Härte der Kieler gesprochen haben. Ist dir aufgefallen, wie der VfB das clever umgangen ist? Das war ähnlich wie in Turin. Der VfB hat nämlich wieder versucht, ganz, ganz viele Überstellungsspiele zu lösen und gar nicht so viele direkte Zweikämpfe zu führen. Tatsächlich waren es nämlich nur 150, die wenigsten bislang in dieser Bundesliga-Saison. Dafür haben sie aber prozentual die meisten gewonnen. Also der VfB wirklich immer mit einem herausragenden Stellungsspiel und so halt dann auch die wenigen Angriffe, die Kiel versucht hat, gut unterbunden. Wir reden gleich noch über eine Chance, da hat es mal nicht so funktioniert, aber ansonsten muss man ja sagen, war Kiel bis zur 39., 40. Minute also eigentlich komplett harmlos und konnte uns eigentlich nie in die Bredouille bringen. Und wir hätten ja schon viel früher, und da kommen wir jetzt drauf zu sprechen, das 2-0 erzielen können durch Fabian Rieder, der in der 37. nochmal eine gute Chance hatte. Und was man hier sah...
Genau, aber ich muss kurz eingrätschen zum Thema Zweikämpfe, weil ich habe dann mal kurz versucht, beim Spiel dann im Stadion die Analytikbrille aufzusetzen, habe dann gesehen... dachte ich, ich hätte gesehen, dass der Neuner von Kiel gegen Chabot relativ viele Kopfballduelle gewinnt. Er hat zwei gewonnen, die ich gesehen habe, ne? Pichler ist es. Und dann habe ich heute mal in den Statistiken geguckt und Jeff Chabot hat von 7 Kopfballduellen 5 gewonnen und Pichler hat von 7 Kopfballduellen 2 gewonnen. Ich habe genau die zwei quasi gesehen und wirklich verinnerlicht, die Jeff Chabot verloren hat, aber er hat wieder alles abgeräumt eigentlich.
Ja, also Jeff Chabot ist hinten echt ein Fels. Also das mit dem Türsteher, das kommt nicht von ungefähr, muss man an der Stelle sagen. Jetzt aber zur Chance von Rieder.
Jetzt zu Rieder, komm.
Ja. Was man da auch gut sieht, ist das Gegenpressing des VfB Stuttgart, was wieder gut funktioniert hat, war hier super gemacht einfach. Kiel versuchte immer wieder mit langen Bällen von Wiener unser Pressing zu umgehen. Meistens kamen die Bälle dann direkt wieder zurück, weil eben Jeff Chabot hinten die Dinge rausköpfte, so auch in diesem Fall. Und El Bilal kann dann Jeffs Kopfball fast noch verarbeiten und dann direkt aufdrehen, das wäre auch gut gewesen, aber er verliert ihn dann doch und dann siehst du eben genau das, was ich gerade eben schon versucht habe, lobend zu beschreiben, dieses Gegenpressing. Und auch von El Bilal, und das ist eine wichtige Entwicklung, weil da hat er zunächst noch Probleme gehabt, auch nach Einwechslungen, aber er weiß sofort, was er tun ist. Er presst sofort auf, zumindest mal die Option, die an den Ball kommen könnte, an Gegenspieler. Aber auch Angelo Stiller ist direkt da, kommt an den Ball, erkennt dann auch sofort, in welche Richtung Rieder startet, beziehungsweise wie er sich bewegt, spielt wieder mal so einen Top-Ball, also den nur Angelo Stiller spielen kann, der auch immer viel zu wenig gefeiert wird für solche Bälle. Ja, die sind einfach selbstverständlich für uns mittlerweile, aber das sind sie nicht. Sie sind einfach nur Weltklasse.
Angelo Stiller gegen Kiel wieder aus meiner Sicht Note 1 eigentlich. Also wenn er das Tor noch macht, 1+, aber was der für Bälle gespielt hat, wie viel Bälle er gespielt hat, diese Übersicht, das war überragend wieder.
Das war herausragend. Das Problem war, dass Rieder so ein bisschen das Tempo fehlte, ja, deswegen lässt er sich so ein Stück zu weit nach rechts raustragen, ja. Und deshalb war auch der Pass auf Dennis keine Option mehr. Also angenommen, Rieder hätte das Tempo gehabt von einem Josh Wagnermann, ja, oder von einem Jamie Develing, dann hätte es sogar sein können, dass man den Pass noch rüberlegen kann oder den Ball noch rüberlegen kann auf Dennis Undav. Das ging aber hier nicht. Dann nimmt er den Ball, hat ihn am linken Fuß, ist in einer guten Abschlussposition und Wiener, muss man sagen, positionierte sich in dem Fall auch gut. Der Abschluss geht aufs lange Eck, war gut gehalten. Dem Schuss fehlte vielleicht so ein bisschen das Effet, würde ich sagen. So ein klein wenig der Effet, nicht das, der Effet, so ein Stück weit fehlte das. Und dann hätte man den so reinzwirbeln können. Es ist ihm aber nicht gelungen, aber an und für sich war es halt auch mal wieder, ja, ein Ausrufezeichen nach einer Phase, das muss man ja dazu sagen, wo sich es ein bisschen abgekühlt hat und eigentlich nicht so viel passiert ist.
Genau, das stimmt. Das war ein richtig guter Angriff. Du hast schon den Ballgewinn thematisiert. Das hat, ist mir auch aufgefallen, dass der VfB wieder geil ist aufs Bällegewinnen und nicht ein Spieler sagt, okay, da geht jemand anders hin, ich bleib mal weg. Nee, also die machen das im Kollektiv. Die wollen die Bälle gewinnen. Und im Stiller ist egal, ob ein Touré schon da ist, der geht halt trotzdem hin. Also die wollen diese Bälle mit aller Macht gewinnen, um dann ins Umschaltspiel zu kommen. Und Rieder macht's relativ gut, aber ich sag mal auch so, wenn du mit dieser Fußhaltung in den Strafraum gehst und du bist ein Linksfuß, dann weiß der Torhüter wahrscheinlich, wo du hinschießen möchtest. Und mir hätte es dann besser gefallen, er hätte dann vielleicht irgendwie das kurze Eck anvisiert mit mehr Risiko. Also es war schon so ein bisschen vorhersehbar. Trotzdem, aber der Stand, guter Angriff, der guter Abschluss, war okay.
Da stand der Torwart halt auch gut. Also selbst das kurze Eck wäre schwer gewesen. Gut. Ja, ja. Vielleicht hättest du ihm direkt auf den Kopf zielen müssen.
Ja, kurzes Eck halt am Kopf vorbei, halt wirklich volles Risiko, weil da hinten ins Eck, also das hat man schon irgendwie ein Stück weit kommen sehen, dass er da hinschießen möchte, weil du hast gesagt, er kommt mit relativ wenig Tempo, er dreht sich halt so ein Stück weit auf, du siehst, okay, er will mit links eigentlich hinten ins Eck rein, also hätte auch klappen können mit ein bisschen mehr Ife, mit ein bisschen mehr Tempo vielleicht. Guter Angriff, guter Abschluss, aber halt nicht gut genug, um Kiel das Zweite einzuschenken.
Und was man ja auch gut sieht, ich blende jetzt nochmal ein, ist, was für eine gute Struktur Kiel in der letzten Kette hatte. Also es war gar nicht so leicht, unsere Spieler da in die richtigen Positionen zu bringen, weil Kiel wirklich, wirklich eine gute Struktur hatte. Das ist das, was ich auch am Freitag meinte. Die vielen Gegentore täuschen ein bisschen darüber hinweg, dass diese Mannschaft echt eine gute Entwicklung genommen hat. Gerade defensiv, muss man einfach so sagen, die machen das wirklich nicht schlecht gegen den Ball. Und es gab noch eine Option für Rieder, die allerdings ja etwas komplizierter gewesen wäre. Das wäre Jamie Leveling gewesen auf der linken Seite, der durchgelaufen ist Richtung zweiten Pfosten. Das hättest du auch probieren können mit so einem Chipball. Aber komm, es war schon okay. Wir wissen ja auch,
wie Spiel ausgeht. Bilal ist ja auch noch mit reingelaufen, aber keiner seiner Mitspieler beschwert sich. Deswegen denke ich, okay, also der Abschluss war vermutlich dann die beste Option einfach. Und
ja, zu Jamie muss man vielleicht auch sagen, der hätte vermutlich eh nicht reingemacht, weil du hast es vorhin schon mal kurz anklingen lassen, das war jetzt nicht sein glücklichstes Spiel. Also der war total bemüht, hat auch viel gemacht.
Genau, stets bemüht ist sein Gütesiegel für das Spiel, aber er war nicht schlecht, aber er hat so ein paar Sachen auch liegen lassen, die man hätte besser machen können. Also irgendjemand hat auf Twitter geschrieben, es scheint fast so, als ob das Spielfeld kürzer wäre als sonst, weil viele Dribblings einfach dann im Tor ausgeendet sind halt. Ne? Also ja. Da fehlt ihm der eine Meter noch. Also war nicht schlecht, aber er hat schon bessere Spiele gemacht.
Ja, muss man so sagen. Und das ist auch mal okay. Ich meine, der hat die letzten Wochen wirklich abgerissen.
Oh ja.
Und dann darf es auch mal sein, dass er auf Normalmaß zurückfällt. Und das ist immer noch gut, muss man dazu sagen.
Definitiv, ja.
Dann müssen wir natürlich trotzdem noch kurz über die 39. Minute sprechen. Die vermutlich größte Chance der Kieler in der ersten Halbzeit. Mhm. Und was wir da sehen konnten, ist etwas, was, glaube ich, uns die komplette Saison begleiten wird. Der VfB geht eben immer aggressiv drauf, versucht eben wirklich mit vielen Männern nachzuschieben, das Gegenpressing immer aufrecht zu erhalten, bedeutet halt auch, dass im Zweifel ein langer Ball reicht und du hast auf einmal nur noch 1-gegen-1-Duelle. Und sowas haben wir jetzt hier in der 39. Minute gesehen. Dazu kam auch noch so eine gewisse Unaufmerksamkeit und Kiel machte es auch nicht so schlecht. Was ihr jetzt seht im Bild ist, dass Josh Wagnermann einfach aggressiver auf den Kieler gehen muss, der jetzt gleich den langen Ball nach vorne schlagen wird. Henry Chase steht ein bisschen zu tief, hebt somit das Abseits auf und dann hast du das Duell zwischen Jan-Fiete Arp und Jeff Chabot. Da kann Jeff, glaube ich, sich auch noch steigern, so sage ich es jetzt mal. Es macht Arp einfach auch gut, dann gibt's den Steckpass auf Pichler und dann muss man halt sagen, Alter, wie gut war dann bitte diese Grätsche von Maxi Mittelstädt.
Maxi Masterclass auf jeden Fall. Also das meine ich halt auch, ne? Also sich in so einem Spiel, ich möchte sagen, zu so einer Grätsche zu motivieren, das ist natürlich sein Job, aber du musst doch erstmal so reingeflogen kommen. Also er will dieses Tor mit aller Macht verhindern, er will den Abschluss verhindern und das schafft er halt auch. Und das war wirklich großartig. Überhaupt Maxi Mittelstädt aus meiner Sicht auch ein richtig starkes Spiel gemacht, defensiv wie offensiv. Also Maxi Downfall, ein weiteres Spiel verschoben.
Nee, also das war wirklich überlebenswichtig, würde ich fast schon sagen, weil das hätte mich tatsächlich abgefuckt, ja. Du hast dieses Spiel verhältnismäßig gut im Griff, hast die Möglichkeiten auch ein 2-0 zu machen und dann gibt's halt einen Angriff und es steht 1-1. Also das war so wichtig, dass Maxi dieses Ding noch zur Ecke geblockt hat und ja, also das kannst du eigentlich feiern wie ein Tor, muss ich ganz ehrlich sagen. Das war richtig
Schall, enorm.
Ja, war richtig wichtig. Und Angelo Stiller hatte ja auch nochmal eine Chance, die haben wir vorhin schon mal ganz kurz adressiert. Da war der VfB dann wieder etwas aktiver, hat nochmal ein bisschen mehr investiert ins Spiel. Da sehen wir dann auch mal gute Ballstaffetten unmittelbar vor dem Kieler Strafraum. Und dann gibt's einen Pass von Mittelstädt, Mio lässt durch, Stiller bekommt den Ball. Und ja, der Abschluss geht dann so Zentimeter am Tor vorbei. Und da muss man halt sagen, okay, Angelo Stiller kann viel herausragend, und dann würde ich deine Note vielleicht ein bisschen abstufen und würde sagen, es ist eine 1-2, ja, weil ich sag's ja ganz klar, Stiller muss in Sachen Tore und Vorlagen, muss er sich steigern. Da muss noch mehr kommen, weil so ein Ding darf dann ruhig auch mal reingehen.
Ja, der muss reingehen. Also der VfB muss eigentlich mit mindestens 2-0 in die Halbzeit gehen. Und das war vermutlich nach dem Tor dann die größte Chance. Und da ist Kiel auch nicht gut sortiert, weil klar, Enzo Mio lässt den Ball durch, aber auch Enzo Mio hat ja um sich rum einen Meter im Kreis quasi frei. Und ich denke, hey, wenn er den Ball annimmt und mit seinen Fertigkeiten nochmal einen ausspielt, dann kriegt er auch wahrscheinlich einen freien Abschluss. Aber natürlich durchlassen ist noch besser. Angelo Stiller hat eigentlich komplett freies Schussfeld, will den Ball wirklich ins Eck reinschieben und verpasst den Pfosten. Aber das ist tatsächlich noch Potenzial bei ihm, glaube ich, wie du sagst, ne? Scorer und Tore, da kann sich unsere Doppel-6 allgemein vielleicht noch ein bisschen steigern.
Ja, bei dem einen habe ich die Hoffnung aufgegeben, muss ich ehrlicherweise sagen. Aber morgen ist der Pokal, Sebastian, da trifft er ja. Gut, also zweite Halbzeit, VfB, ja, ein bisschen zu sorglos, wenn du mich fragst, ja. Der letzte Punch fehlt, es war nicht schlecht, es war auch kein Haltungsproblem oder so, aber ja, ich hätte mir da noch ein bisschen mehr Spannung gewünscht, muss ich ganz ehrlich sagen. Kiel hat hier viel angeboten. Ja, es gab schon immer wieder Abstände zwischen den Spielern, die auch verhältnismäßig groß waren, und du hättest mal so einen Schlüsselpass auf Leveling oder auf El Bilal spielen können. Aber das fehlte mir. Wir haben schönen Fußball gespielt, wir haben einfach so ein bisschen rumgekickt. Und das kannst du auch mal bringen, aber vielleicht nicht unbedingt, wenn es nur 1-0 steht. Also wenn wir 2-0 führen, wenn wir 3-0 führen, ist das für mich okay. Aber hier hätte ich mir noch ein bisschen, ja, auch mehr Bewegung gewünscht. Auch das ist mir in dieser Phase aufgefallen. Also gerade Ballfern, alles viel zu passiv. Es wurde viel abgewartet, was jetzt passiert. Die einen nennen es Kontrolle, die anderen nennen es Schläfrigkeit. Nehmt, was ihr wollt, ist mir egal. Aber wie gesagt, es steht nur 1-0. Und wie scheiße Spiele laufen können, haben wir in der Saison oft genug erlebt. Mhm. Muss man einfach sagen. So. Dann gibt's in der 56. Minute mal einen Abschluss von Dennis Undav. Zwar nicht besonders gefährlich, aber auch da sieht man mal wieder, wie viel Zeit wir bekommen, ja, und wie viel Kiel uns teilweise angeboten hat. Ja, das ist dann am Ende tatsächlich ein Spiel mit dem Feuer, wenn man das nicht ausnutzt. Ja, also du hast ja auch gemerkt, Kiel fällt mit Ball kaum etwas ein. Ja, nach 60 Minuten muss man fast schon diesen 0-1 Rückstand für Kiel als Erfolg bezeichnen.
Ja, ja, klar. Ja.
Also das ist mir dann ja in letzter Konsequenz nicht ausreichend, einfach nur so lang hinzuspielen, sondern dann musst du halt auch zupacken. Und das war ja eine der Stärken in der vergangenen Saison. Wir haben nie aufgehört. Wenn wir einmal im Rollen waren, dann musste der Gegner mehr oder weniger das ertragen. Und ja, das fehlte mir dann gerade in dieser Phase. Aber es wurde besser, Gott sei Dank. Denn es sind die Distanzschüsse, die den VfB zurückbrachten auf die Erfolgsspur, auch wenn sie die nie vollständig verlassen haben. Sie haben nur mal kurz einen Break auf dem Parkplatz eingelegt.
Genau, kurze Pause,
gab,
ja.
Ja, es gab die Chance für Jamie Leveling. Auch hier wieder, Kiel stellt eigentlich alles super gut zu. Und dann auch hier, ich kann es einblenden, Gott sei Dank, die DFL hat uns das Footage gegeben. Achtet darauf, wie El Bilal einen Lauf in die Tiefe andeutet. Und dadurch schiebt er also die letzte Kette von Kiel und die vorletzte Kette etwas weiter auseinander. Und so entsteht ein Raum für Leveling, in den er dann reindribbeln kann. Das ist einfach super. Ich weiß nicht, ob er das bewusst macht oder ob es einfach nur Zufall war. Ist egal, aber es war auf jeden Fall super. Und dann zieht Jamie aus 26, 27 Metern ab und Weiner rutscht der Ball wirklich so beinahe noch durch ins Tor. Also da musste ich schon mir kurz die Augen reiben, weil ich so dachte, also sowas siehst du sonst nicht im Profifußball, dass einer so durchflutscht.
Ja.
Glück für Kiel, aber für uns das Zeichen natürlich, hey, warum nicht mal häufiger aus der Distanz probieren? Ja? So, und das kam dann direkt im Anschluss, muss man sagen. Ja, dann fällt das 2-0. Und da ist es ein langer Ball von Schulz, der von Chabot in den Fuß von El Bilal geköpft wird. Ja, und zum Schulz-Ball muss man wieder sagen, und ihr merkt es, so langsam aber sicher entwickelt sich hier ein El Bilal-Fanboy. Zu diesem Schulz-Ball muss man sagen, El Bilal läuft ihn super an. Bitte auch hier auf euren Monitor gucken oder auf euer anderes Endgerät. Er nimmt nämlich Schulz die Option, den Ball nach hinten zu spielen, weil er eben so leicht versetzt anläuft. Und damit zwingt er ihn fast schon zu diesem langen Ball. Und das ist eine super wichtige Aktion von El Bilal in diesem Moment. Und wichtig war dann auch die Übersicht von Jeff Chabot, ja, der den Raum gesehen hat, der noch nicht belaufen wurde von El Bilal. Aber er wusste, hier ist ein Raum. Und El Bilal hat das auch erkannt. Und da haben sich dann praktisch beide Ideen sozusagen gekreuzt. Ja, Jeffs und El Bilals. Und dann, ja, der Schuss, also willst du sagen, der ist großartig. Das Einzige, was mir noch durch den Kopf ging, Weiner sieht irgendwie nicht ganz so gut aus. Der wirkt in dem Moment, ich kann es nur so sagen, so klein. Also, weißt du, sonst sieht man ja schon Torhüter bis ran ans Eck fliegen. Und bei ihm sah es halt so aus, okay, wenn der ins obere Drittel des Tores fliegt, da kommt er nicht mehr ran. Also vielleicht stimmt das Timing nicht, wie ich damit andeuten.
Ja gut, möglich. Ich habe auch mal geguckt, er war nicht so schlecht positioniert, so 2, 3, 4 Meter vorm Tor. Aber der Schuss war natürlich großartig. Ne? Hat den nötigen Gefäß, hat das nötige Tempo. Und ich habe mir gedacht, wann haben wir denn im Neckarstadion mal Tore nicht gegen, sondern für uns ähnliche gesehen? Und es gibt, also in meiner Erinnerung, gar nicht so viele geile Distanzschüsse vom VfB, die erfolgreich waren.
Schreibt's in die Kommentare.
Weil meine Erinnerung, also wahrscheinlich gibt es ganz viele dazwischen, war tatsächlich beim 4:1 gegen die Würzburger Kickers, als der VfB aufgestiegen ist.
Ja, hat, stimmt.
Zimmermann einen reingespeist. Aber so Distanzschüsse ist echt eine Rarität beim VfB.
Ich müsste jetzt auch länger drüber nachdenken. Dass
wahrscheinlich mehrere. Schreibt's in die Kommentare. Aber
möchte sich keiner anhören.
Genau, ich erinnere mich an nicht so viele.
Ist, ja, gibt dir absolut recht. Also mir fällt jetzt auch nicht sofort ein Tor ein, aber wir werden es erfahren und uns wird dann wahrscheinlich eine Flut an Antworten erreichen.
Gerne.
Schreibt sie rein. Und wir
ich mache das ja auch nur, damit wir ganz viele Kommentare bekommen.
Sehr gut, Sebastian.
Ich weiß natürlich Social Media. Alle Distanzschüsse, die reingegangen sind.
Herausragend. Es ging dann, ich würde mal sagen, interessant weiter, denn in der 64. Minute hat Remberg, der eingewechselt wurde, eine gute Chance, weil auch da wieder nach dem 2:0 der VfB schon einen Gang zurück geschalten hat, das konnte man einfach merken. Zuerst flog auch so eine Freistoßflanke gefährlich in den Strafraum. Das war der Freistoß, den es gab, nachdem Jeff Chabot gelb gesehen hatte. Und im Nachgang schob der VfB dann viel zu langsam nach und Kiel konnte wirklich dann aus der letzten Kette heraus wieder aufbauen. Und dann passierte etwas, was einfach nicht passieren darf. Das sind diese Longline-Bälle auf Arp. Vor allem, weil Sebastian Hoeneß ja schon auf der Pressekonferenz explizit genau vor diesen Bällen gewarnt hat. Und das musst du besser verteidigen. Leveling ist dann im Halbraum zu passiv gegen Gigovic, der ihm im Rücken entwischt. Und ja, Kiel dann zwar mit einer guten Strafraumbesetzung, aber auch lösbar für uns. Führig muss sich eigentlich ein bisschen tiefer fallen lassen. Dann deckt er einen Raum ab, der eben nicht abgedeckt wurde. Und Gigovic, ja, passt dann auf Remberg. Davor muss man sagen, sieht Chase nicht besonders gut aus und dann stimmt halt einfach die Zuteilung bei uns nicht. Du hast dann Mittelstädt und Chabot, die 3 Kieler verteidigen müssen. Da kann auch Angelo Stiller sich ein bisschen tiefer fallen lassen und den Passweg auf Remberg zumachen. Und ja, das ist genau das, was ich vorhin meinte mit, wenn wir sicher in Führung liegen, wie gesagt 3:0 oder so, dann kannst du vielleicht mal kurz durchschnaufen, aber bei einem 2:0 geht's halt nicht. Das Ergebnis ist zu gefährlich und die haben es gesehen. Wir können froh sein, dass Rembergs Schuss nur hart war, aber zu zentral. Deswegen konnte Alex Nübel den relativ gut abwehren. Aber das war schon eine Riesenchance für Kiel in dem Moment.
Genau, und da war wieder der Nübel-Nübel-Nübel-Moment des Spiels, den er eigentlich immer hat, wo er uns eigentlich von einem Gegentor bewahrt. Und du hast gerade nebenbei den Namen Chris Führig angesprochen. Da würde ich kurz die Wechsel erwähnen, die in der 62. kamen. Demirovic und Führig kamen für El Bilal und Rieder. Und ich fand es ganz spannend, weil ich habe in irgendeinem Video, glaube ich, von einem Kieler-Fan gesehen, der sagte, okay, jetzt ist eine Stunde rum und sie wechseln halt 2 Spieler ein, deren Marktwert einfach höher ist als der vom Kieler Kader, ja. Und als VfB-Fans müssen wir uns dessen auch mal bewusst werden, ja. Also, was für eine Qualität von der Bank kommen kann, wie viel Kohle der VfB investiert hat und dass wir deswegen natürlich auch gegen einen Aufsteiger wie Kiel zu Hause schlichtweg gewinnen müssen, ja. Also, weil einfach das Invest auch da ist. Also, du wechselst Demirovic, wie viel kam da 25 Millionen ein und du wechselst halt mit Führig. Ja, und einen deutschen Nationalspieler ein, ne? Also in der 60. Minute. What a time to be alive. Aber natürlich darfst du auch gerade deshalb ein Spiel gegen Kiel, das musst du einfach gewinnen.
Das hat Juve wahrscheinlich auch gesagt, ja, als sie unseren Kader gesehen haben.
Aber Geld schießt ja keine Tore.
Ja, offensichtlich schon. Wir haben das Gegenteil jetzt bewiesen. Ja, aber ich gebe dir natürlich absolut recht. Klar, das hast du dieses Mismatch bei Kiel. Das ist natürlich dann echt krass, ja, weil die halt wirklich ein kleiner Club sind und trotzdem richtig viel aus ihren Möglichkeiten machen. Das kann man an der Stelle auch mal honorieren. Und ich sag mal, so lange ist das noch nicht her, wo wir ähnliche Feststellungen gemacht haben. Klar. Und da muss man halt auch sagen, wir haben diese Qualität entwickelt. Ja, das ist, finde ich, das Besondere. Wir haben sie uns nicht einfach eingekauft, Grüße gehen raus an den BVB, und die Qualität dann nicht richtig eingesetzt, sondern wir haben diese Qualität entwickelt. Denn die meisten Spieler, die da auf dem Platz stehen und rasieren,
absolut,
die wurden beim VfB zu dem gemacht, was sie heute sind. Und darauf können wir auch mal stolz sein als Club. Und ich hoffe, das Trainerteam ist es allemal und die Spieler sollten es auch sein. Worauf wir nicht so stolz sein können, war das, was in der 66. Minute passiert ist. Und da bin ich jetzt echt mal gespannt, ob wir hier eine kontroverse Diskussion vom Zaun brechen können, Sebastian. Denn es gab Gelb-Rot für Jeff Chabot. Kurz zur Vollständigkeit, 63. Minute gab es die erste gelbe Karte für Jeff Chabot nach einem Foul an Remberg. Für mich geht die Karte komplett klar. Jeff geht da nicht klug rein, aber ich möchte trotzdem ganz kurz nochmal das aufgreifen, was ich vor ein paar Minuten gesagt habe. Es gab halt zuvor viele Szenen, da ließ Robert Hartmann trotz aus meiner Sicht heftigerem Foul die Karte stecken. Ja, und dann passte das für mich nicht ganz zur Linie. Aber ich sage, das erste Foul von Jeff Chabot war gelbwürdig. Siehst du es ähnlich?
Ja, gehe ich absolut mit. Also nach der Linie der Schiris hätte man es auch laufen lassen können, aber in sich ist das Foul absolut gelbwürdig, klar. Und wenn ein Schiedsrichter dafür gelb gibt, dann ist es auch okay. Dann ist seine Linie vielleicht nicht konsequent, aber die gelbe Karte ist okay.
Und dann kam ein Moment, der hat mich komplett eskalieren lassen und im Nachgang dann auch nochmal. Nämlich 3 Minuten später gibt es das Foul von Steven Skripski gegen Maxi Mittelstädt. Das ist komplett unstrittig, das ist ein Foul, fertig. Und dann sehe ich Jeff Chabot, wie er sich über Steven Skripski beugt und den halt so ein bisschen anmacht. Und ich wirklich in dem Moment schreie ich hier vom Fernseher, nehmt den da weg. Ja, und dann sehe ich schon David Kretzidlo auf dem Platz stürmen, der offensichtlich genau das Gleiche dachte, den müssen wir da wegholen, weil der hat schon gelb. Und das ist alles, was mich an dieser Szene so wahnsinnig aufgeregt hat. Das muss Jeff Chabot einfach cleverer lösen. Ich verstehe seine Intention, warum er da ran wollte, weil dieses Skripski-Foul einfach schmutzig war. Er hält ihn, also Maxi Mittelstädt, erstmal oben am Arm und an der Schulter fest, das geht soweit klar. Und als er merkt, dass er das Gleichgewicht verliert und zu Boden geht, hakt er auf Wadenhöhe bei Maxi nochmal mit den Beinen nach. So, das ist für mich, sage ich gleich dazu, auch keine Tätigkeit und keine rote Karte, aber es ist einfach ein schmutziges Foul.
Und ja, das ist natürlich für Skripski ja auch klar gelb und dass er keine bekommt.
Das ist wieder, da könnte ich schon wieder kotzen. Wie kann denn das passieren? Das passiert direkt vorm vierten Offiziellen. Vorm vierten Offiziellen siehst du diese Aktion und der kriegt kein Gelb dafür. Das regt mich bei allem am meisten auf. Du musst doch diesen Spieler dafür verwahren. Das kann doch nun wirklich nicht wahr sein. Das ist doch wirklich auch eine gefährliche Aktion für Maxi Mittelstädt in dem Moment gewesen.
Ja, klar.
Und da gibt's kein Gelb. Aber er konnte sich sofort merken, wer auf dem Platz stand. David Kretzidlo, das konnten sich alle merken. Die gelbe Karte für David war so unnötig, weil er nur eins wollte, die Situation beruhigen. Der ist da nicht aufs Feld gerannt, um irgendjemanden anzumachen. Ich weiß, Trainer dürfen nicht aufs Spielfeld und was weiß ich, aber so ein Schwachsinn. In dem Moment hat er doch geholfen, die Situation zu beruhigen und seinem Spieler zu sagen, hey, ab hier, du hast hier nichts gerade mit der Situation zu tun und du hast schon gelb. Eigentlich ist es deeskalierend und das sollte man dann aus meiner Sicht nicht mit gelb sanktionieren, weil das nächste Mal bleibt er halt sitzen und im Zweifel geht es dann auch richtig ab, Rudelbildung etc. Aber sei es drum, diese gelbe Karte, die für Skripski nicht kam, ist für mich inakzeptabel, sage ich dir ganz klar. Dafür kriegt der Schiedsrichter von mir rot. Ansonsten fand ich den gar nicht so schlimm. Aber nochmal zu der Szene an sich. Jeff Chabot muss in dem Moment einfach wissen, okay, ich habe hier gerade so einen Hals, zu Recht, weil das voll scheiße war, aber ich habe gelb. Und wenn ich da jetzt hingehe, muss ich damit rechnen, dass ein anderer Kieler kommt, mich anmacht. Also er hat in dem Moment dann nichts zu suchen. Er hat einfach dann nichts zu suchen. Das ist eine dumme Aktion, das muss ich einfach so sagen. Und in letzter Konsequenz ist das für mich dann auch eine gelb-rote Karte, weil die Aktion von Jeff Chabot letztlich eine kleinere Rudelbildung ausgelöst hat. Und ich weiß, es gab dann dieses Techtelmechtel mit Remberger und Chabot. Und Remberger ist der Erste, der sozusagen Chabot dann anfasst und er will sich wehren. Aber so funktioniert es halt im Fußball nicht. Es ist nicht Selbstverteidigung angesagt, sondern da kriegen halt dann beide gelb. Das ist auch jedem bekannt. Und deswegen kann ich diese gelb-rote Karte bei aller Liebe kann ich die nicht verurteilen.
Ja, ich muss dich da enttäuschen. Ich kann da keine Kontroverse anzetteln. Also, dass Skripski kein Gelb bekommt, ist ein Skandal. Aber hey, wenn du halt 3 Minuten vorher Gelb bekommen hast und ein Mannschaftskollege wird gefoult und da gibt's kein Gelb, bleib halt einfach weg. Ey, wir führen 2-0. Das Spiel ist mehr oder weniger durch. Ja, Kiel hat keine Stiche gemacht. Bleib doch einfach weg. Also, dann schluck mal alles runter, was du gerade in dem Moment fühlst. Du kriegst genug Geld dafür. Bleib halt einfach weg. Und der Rest, das ist einfach dumm. Also, du weißt doch genau, wenn du hingehst und stellst dich über den Spieler, dann kommt ein Kieler, der schubst dich weg, du schubst zurück und dann läufst du Gefahr, gelb zu bekommen. Und das ist aus meiner Sicht nicht wirklich professionell. Und ich glaube, Sebastian Hoeneß hat nach dem Spiel ja auch sich dazu geäußert. Ich denke, der sieht es ähnlich. Und ich hoffe mal, dass Jeff Chabot das am nächsten Mal irgendwie dann souveräner handelt.
Und was man da auch nochmal dazu sagen muss, weil ich es ein paar Mal lesen durfte auf Twitter, ja, das macht ja überhaupt keinen Sinn und ist total blöd, dass dann immer beide gelb bekommen, die praktisch an so einer Aktion beteiligt waren. So sind halt die Regeln, ja, und die kann man scheiße finden, aber du kannst sie ja nicht außer Kraft setzen, weil eins garantiere ich dir, wenn das andersrum gewesen wäre, dann hätten die gleichen Leute jetzt sich tierisch darüber aufgeregt, wenn der Schiedsrichter in dem Moment Fingerspitzengefühl gezeigt hätte und gesagt hätte, den Spieler verwarne ich jetzt nicht ein zweites Mal und der bleibt auf dem Platz. Also für mich war das die richtige Entscheidung und zum einen hätte ich mir gewünscht, dass bei Jeffs erstem Foul die gelbe Karte stecken bleibt, ja, und zum anderen einfach, dass Jeff Chabot, nachdem er diese Karte bekommen hat, so schlau ist, sich dann nicht in so eine Situation zu begeben. Sei es drum, An und für sich würde ich sagen, lernen draus. Das Problem ist nur, er fehlt natürlich gegen Leverkusen am Freitag.
Ja, und das ist ein Problem tatsächlich.
Das ist ein massives Problem, weil wir gerade eben noch darüber gesprochen haben, wie gut das jetzt zuletzt funktioniert hat mit Jeff Chabots langen Bällen auch hinten raus und natürlich seine Fähigkeiten, hinten Dinge rauszukloppen mit dem Kopf, mit dem Fuß, mit allem Möglichen. Und er ist halt einfach auch eine Erscheinung. Und da ist das wirklich eine große Schwächung für uns. Und das ist halt wahnsinnig bitter. Und es war auch eine Schwächung in diesem Spiel. Was dazu kam, nach dieser gelb-roten Karte, hast du halt gemerkt, wie dieses Spiel nochmal so richtig emotional auch Fahrt aufnahm. Es gab immer mehr Unterbrechungen und diese Unterbrechungen schaden halt auch unserem Spiel einfach, muss man sagen. Also wir brauchen halt einen gewissen Spielfluss, der wurde ständig unterbrochen. Dazu kommt natürlich dann auch noch, dass du ein Mann weniger bist, da wird das Pressing schwerer etc. Das haben wir dann auch ein bisschen eingestellt. Aber du hast halt gemerkt, wie die Kieler nochmal richtig Morgenluft gewittert haben und ja einfach versucht haben, zumindest mal sich Chancen zu erarbeiten, die fehlten dann ein Stück weit. Sebastian, du kannst mir gerne widersprechen, aber es gab keine großen Chancen bis eben dann zur 84. Minute.
Genau, aber ich finde, dass es der VfB nach dem Platzverweis relativ clever verwaltet hat. Also Hoeneß wechselt ja da nochmal zweimal sehr defensiv mit Ruhe und Karasor für Mio und Undav. Also Zeichen ist klar, wir wollen halt den 2-0-Vorsprung verteidigen, völlig legitim. Und Kiel fällt ja auch nicht so richtig viel ein. Ne? Also den fiel 64 Minuten lang nichts ein und dann merken sie, okay, wir haben einmal mehr, wir müssen jetzt irgendwas machen, aber sie wussten halt nicht genau, was sie machen wollen. Und dann dauert es halt wirklich bis zur 84. Und auch der Anschlusstreffer fällt dann ja so ein bisschen zufällig. Also es war ja nicht so, dass der VfB in Unterzahl massiv unter Dauerdruck war.
Nee, absolut nicht. Bei Kiel fand ich, war so ein Stück weit das Problem, dass man zwei Ansätze verfolgt hat. Der eine war halt so ein spielerischer Ansatz, den man immer noch versucht hat umzusetzen. Und dann waren es halt die langen Bälle, Halbfeldflanken etc. Und ich hatte manchmal das Gefühl, dass es gerade in der Offensive Abstimmungsprobleme gab. Also das wirkte nicht so stimmig. Und der VfB konnte sich ganz gut darauf einstellen. Dennoch fällt halt das 2-1. Und da war es halt auch so, ich habe es gerade eben schon gesagt, Kiel konnte hinten aufbauen. Und dass wir da nicht mehr so anpressen wie in den 80 Minuten davor, das verstehe ich komplett. Aber wir sind dann im Anschluss auch wirklich nicht konsequent genug bei der Torverteidigung. Das muss man einfach mal sagen. Beckers Flanke, da führe ich gerne entschlossener verteidigen. Also das ist halt mir zu wenig. Ja? Also es war halt noch nicht mal Begleitschutz, sondern das war eigentlich eine Zuschauerrolle, die er eingenommen hat. Das ist mir zu wenig. Da muss mehr Commitment da sein, auch in der Defensivarbeit, gerade wenn ein Mann fehlt. So, und im Zentrum darf Rouault beim besten Willen sich halt nicht so verschätzen. Das Ding muss er rausköpfen. Das ist der einzige Job in diesem Moment. Und das kann er eigentlich auch. In dem Moment hat er es nicht hinbekommen. Harris Kopfball geht dann an die Latte und dann der Abpraller landet bei Gigovic. Und auch da kann man sagen, Demirovic und Gigovic hatten die gleiche Position. Die standen ungefähr auf der gleichen Höhe, aber Gigovic schaltete halt diesen Moment schneller. Ja, der war so ein bisschen schneller im Kopf und kommt dann an den Ball, ja, und schraubt das Ding da rein. Aber so insgesamt waren da wieder so kleine Momente dabei, wo ich mir denke, das kannst du besser lösen und dann kannst du auch dieses 2-1 verhindern und kommst gar nicht erst in diese Scheißsituation, die wir in den letzten 6 bis 10 Minuten dann noch ertragen mussten.
Ja, sehe ich genauso. Also das Tor ist natürlich ein Stück weit unglücklich, aber du hast gerade gesagt, du hast halt vorher 3 Situationen, wo der VfB keine klaren Fehler macht, aber alles irgendwie suboptimal regelt. Und ich meine, du bist halt 5, 6, 7, 8 Minuten vor dem vom Abpfiff. Du bist in Unterzahl, du führst 2-0 und da erwarte ich mir dann schon so ein bisschen mehr Engagement. Und wir haben ja auch in der Anfangsphase der Saison immer angesprochen, wie wach Dennis Undav ist bei irgendwelchen Abprallern. Das war halt hier Gigovic und wir sind halt einfach nicht wach. Also weil ich finde, das Ding kannst du verteidigen und dann stellen sich alle irgendwie so halblebig rein und stellst Beinchen raus und so weiter. Nee, also sei ein bisschen wacher, geh komplett drauf, commit dich ein bisschen mehr. Und das natürlich frisst es auch Kräfte, wenn du halt in Unterzahl bist, aber gerade in der Situation war mir das ein bisschen zu billig halt. Also der Kopfball geht ans Lattenkreuz, kommt dann zurück und dann ist es halt zu einfach und er kommt da zu einfach durch. Also fand ich nicht gut.
Fand ich auch nicht gut. Gut fand ich allerdings, und ich habe Chris Führig gerade hart kritisiert, seinen Freistoß in der 86. Minute von halb links. Da zieht er den Ball so rechts auf den zweiten Pfosten und das Ding klatscht ans Alu. Da habe ich auch gedacht, holla die Waldfee. Und das sah Wiener auch wieder nicht so gut aus, muss man sagen. Also wurde da, glaube ich, so ein bisschen überrascht von diesem fiesen Ball. Aber das hätte ich mir, ja, gefallen lassen, wenn Chris Führig noch so ein Ding da reingezwirbelt hätte.
Wäre mir auch gut reingelaufen. Ich weiß noch, ich habe in der Situation im Stadion gesagt, den spielt er kurz, weil die Strafraumsetzung vom VfB, die war nicht so gut. Ne? Du hast, glaube ich, 3 VfB-Spieler gegen 5 oder 6 Kieler.
Und keiner läuft am zweiten Pfosten durch.
Genau, und auf wen soll er spielen? Ich habe gesagt, den spielt er kurz und dann zieht er halt rein und der wird immer länger. Das wäre schön gewesen, den dann Innenpfosten und dann rein. Hätte ich genommen, aber
war es so ein Schuss oder eine Flanke?
Ich weiß es nicht.
Ich glaube, es war eine Flanke. Ich glaube auch, es war eine Flanke. Aber ist egal. Ey, wenn er reingegangen wäre, großartig.
Es gab noch gelb-rot. Schuss gewesen, ja.
Ja. Es gab noch gelb-rot für Jan-Fiete Arp. Die erste gelbe Karte nach Foul an Stiller geht komplett klar. Ja. Da unterbindet Arp halt einen Konter. Ist ganz klar, taktisches Foul, kriegt er gelb. Und ja, ich würde auch sagen, die zweite gelbe Karte brauchen wir nicht drüber diskutieren. Da tritt er seinem ehemaligen Kollegen, ja, Ex-Hamburger, Wagnermann und Arp, auf den Standfuß. Ist halt auch gelb und ich weiß, dass Rapp und auch Arp sich im Nachgang dann schon so ein bisschen echauffierten und über Konzessionsentscheidungen und sowas nachgedacht haben, sehe ich halt nicht. Also das ist für mich zweimal gelb und Feierabend. Also da hat der Schiedsrichter aus meiner Sicht auch die richtige Entscheidung getroffen.
Ja, und war ähnlich dumm wie die gelbe Karte, die zweite gelbe Karte für Jeff Chabot. Also er kommt da von hinten ran und er kann ihn auch stellen irgendwie und tritt ihn dann von hinten da, weiß ich nicht, warum macht er das? Also es war ja, glaube ich, in der Kieler Hälfte also komplett unnötig.
Du kennst ja meinen Leitspruch. Die Mutter der Dummen ist immer schwanger. Und so, das gilt auch für Fußballspieler. Sei es drum. Das nehme ich da vor allem, sofort wieder zurück. 3-Sekunden-Regel angewandt. Ja. Das hätte es jetzt sein können, wenn da nicht noch Maschino einen rausgehauen hätte mit so einem Torpedo-Kopfball, der fast zum 2:2 führte.
Der war knapp, ja.
Ja, der war richtig gut und da ist mir wirklich nochmal das Herz in die Hose gerutscht. Ich würde es euch gern zeigen, aber tatsächlich, diese Szene habe ich nicht bekommen von der TfL. Also vielleicht die größte Chance der Kieler, ja, die wurde mir versagt. Ja. Dafür durftet ihr jetzt sehen, wie Jan-Fiete Arp aus dem Stadion schlendert. Also.
Genau. Aber hast du das Foto gesehen, auf dem André Chase und Maschino ihre Trikots tauschen?
Ja, natürlich habe ich das gesehen.
Und Chase Trikot gefühlt doppelt so lang ist, wie das von Maschino. Und die stehen nebeneinander und die sind halt nicht so viel und unterschiedlich, was die Körpergröße angeht, ne? Also, würde ich mal gern wissen, wie unterschiedlich Trikots geschneidert sind.
Ja, der Andrew Chase ist halt voll im Oversize-Style
ja, unterwegs. Wahrscheinlich, ne?
Ja, finde ich auch cool. Style,
ja? Und ja, Maschino sehr, eher Slimfit, ja? So muss es sein.
So muss es sein, offensichtlich. Wird alles bedient. Ja, aber Spiel ist zu. Wir können froh sein. Und was wir halt auch wieder mitnehmen können, und das sehen wir ja schon die ganze Saison, wir müssen uns wirklich alles so mühselig und hart erarbeiten. Also uns wird wirklich nichts mehr geschenkt, es fällt uns nicht zu. Alles ist schwer, alles. Selbst Spiele, die du komplett im Griff hast, musst du über 90 Minuten richtig durchrocken. Es gibt wirklich keine Verschnaufspause für unsere Mannschaft. Die müssen sich Erfolg wieder von Anfang an erarbeiten. Und umso wichtiger ist es, dass es gut geht, wie jetzt zum Beispiel gegen Kiel. Weil dann wird das, was du investierst, ja auch in Punkte dir zurückgegeben und du wirst belohnt. Und das sorgt dafür, dass du wieder selbstsicherer wirst, dass du den Glauben zurückfindest an deine eigenen Stärken. Und das konnte man vielleicht so in den letzten Wochen ein Stück weit in Frage stellen, dass die Spieler nicht mehr ganz so überzeugt davon waren, dass es am Ende sich lohnt, sozusagen bis zur letzten Minute voll reinzuwerfen. Auch wenn wir viele Tore in der Nachspielzeit geschossen haben. Aber es war dann eher so die Phase davor, ich erinnere da ans Hoffenheim-Spiel, ans Prag-Spiel, wo du dachtest, ey Leute, komm, also ein bisschen geht noch. Das ist jetzt alles ein bisschen zu behäbig und zu wenig Bewegung. So, und jetzt haben wir uns belohnen können. Das waren extrem wichtige 3 Punkte. Ich kann es nur nochmal sagen, also die sorgen halt dafür, dass du am Freitag mit einem Sieg gegen Leverkusen auf den Champions League,
kannst, ne?
Ja, auf den Champions League Platz springen kannst.
So. Ja, und Leverkusen einholen kannst, ne? Also du bist oben noch mit dabei. Also auch wenn es sich sehr holprig anfühlt und der VfB auch vor diesem Spiel, ich glaube, nur halb so viele Punkte geholt hatte wie in der Vorsaison in der gleichen Anzahl von Spielen. Also du bist oben noch mit dabei. Und ich glaube, das ist mehr, als wir uns vor der Saison gewünscht haben, ne? Weil mit 4-fach Belastung, ich habe ja gehört, das haben wir hier in Stuttgart erfunden, weil es gibt ja eigentlich nur die 3-fach Belastung, aber hey, du hast halt 14 Nationalspieler, also du hast eine 4-fach Belastung, komplett ja, anderes Setting. Los. Und dafür ist das, was der VfB macht, jetzt sehr ordentlich. Und dieses Spiel war aber eminent wichtig, weil wenn du das halt dann am Ende doch noch irgendwie herschenkst, also ich will es mir gar nicht ausmalen.
4-fach Belastung, Sebastian, ist gleich ein richtig gutes Stichwort, denn eine dieser 4 Belastungen, die erwartet uns am morgigen Dienstag. Wenn ihr es hört, dann wahrscheinlich am heutigen Dienstag, Sebastian. Und ist es denn für dich überhaupt eine Belastung?
Ja, absolut nicht. Also wir haben es ja gesagt, es sind die schwäbischen Wochen. Uns erwarten jetzt in 8 Tagen 3 Spiele. Gegen Kaiserslautern in Stuttgart, in Leverkusen und dann zu Hause gegen Atalanta Bergamo. Das heißt, wir sehen in 8 Tagen 2 mega geile Fans sehen. Dafür nehmen wir dann Leverkusen in Kauf. Das ist eine Belastung. Aber Heimspiele jetzt gegen Lautern oder gegen Bergamo sind für mich keine Belastung.
Eine Belastung für mich ist übrigens, dass beim Ballon d'Or heute kein VfB-Spieler nominiert wurde.
Wie verdient, kann das sein?
Ja, verdient hätten sich's viele. Wen würdest du auszeichnen beim VfB Stuttgart als vielleicht Spieler der Saison 23/24? Wir haben ja schon mal gewählt. Ich würde mal sagen, die 2, die damals im Finale standen, die blenden wir aus.
Ja.
Wer wäre es dann für dich?
Also jetzt retrospektiv Enzo Mio, definitiv.
Ja, natürlich. Enzo Dennis ist natürlich auch mit zu nennen.
Angelo Stiller wäre auch ein Kandidat. Also die drei können alle den Ballon d'Or gewinnen, aber kein VfB-Spieler nominiert, deswegen müssen wir uns auch nicht angucken.
Ja, wir erinnern uns an eine unserer älteren Folgen, als wir Ito zum Ballonitor ausgezeichnet haben.
Ja.
Also da müssen wir uns jetzt erstmal wieder einen neuen aussuchen, der diesen Namen tragen darf. Gut, Kaiserslautern beginnt heute tatsächlich wieder mit dem Service-Block. So viel Zeit nehmen wir uns, denn der Lukas, Sebastian, wird am Dienstag das Spiel auf dem VfB-Radio wieder kommentieren und du darfst wie immer unseren Hörern und Hörerinnen mitteilen, was sie tun müssen, um Lukas' liebliche Stimme hören zu dürfen.
Ja, der hat auch dreifach Belastung. Der ist ja gefühlt jetzt auch immer am Mikro, also richtig, richtig gut. Das Spiel beginnt am Dienstag, denn es ist DFB-Pokal, um 20.45 Uhr. Das heißt, die Übertragung vom VfB-Fanradio beginnt schon um 20.30 Uhr. Ihr könnt es erreichen und dann zuhören unter vfb.de/radio. Und wenn ihr noch ein Bild nebenbei wollt, was ihr natürlich dann stumm schaltet, also den Ton dazu, dann Sky Sport 1, also wie gesagt, vfb-radio auf vfb.de/radio. Und das Bild dazu gibt's auf Sky Sport 1.
Und das Wetter wird toll. 18 Grad und Sonnenschein, jedenfalls tagsüber.
Ja, aber sobald die Sonne weg ist, wird schon relativ frisch. Also.
Wobei es geht heute. Ich war gerade auch noch mal auf dem Balkon draußen. Es ist nicht ganz so schlimm wie die Nacht von Sonntag auf Montag. Da fand ich es auch sehr zapfig. Und auch morgen kühlt es nur auf 10 Grad ab. Heißt, nachmittags geht's mit T-Shirt oder mit Hoodie. Aber abends braucht ihr das Jäckle.
Also, ja, nehmt Jäckle mit, ja.
So, nicht, dass ihr euch noch erkältet, denn auch ihr braucht natürlich eine gewisse Frische, um wieder mitgehen zu können, 90 Minuten, dementsprechend, also passt da auf euch auf. Und zur
mindestens 90 Minuten, muss man dazu sagen.
Stimmt, ich habe schon wieder ausgeblendet.
Es könnte ein langer Abend werden.
Ach, lieber nicht. Nee, ich weiß nicht, ob das meine Nerven aushalten und auch meine Erkältung. Ja. Also auch da bin ich froh, wenn ich dann rechtzeitig wieder im Bettchen sein kann, weil am Donnerstag nehmen wir ja schon wieder die nächste Folge
natürlich
auf.
Natürlich, also, weil am Freitag schon wieder ein Bundesligaspiel ist.
Ja. Ich habe es mir auch nicht ausgesucht.
Schwäbische Wochen, ja.
Zur Anreise bedenkt bitte, dass auch wenn Ferien sind, natürlich eine Menge Menschen in der Stadt arbeiten. Das heißt, wir reisen zur Berufsverkehrszeit ins Stadion und sowohl die Straßen wie auch die Öffis werden voll sein. Also es lohnt sich definitiv, eine halbe Stunde früher loszufahren und dann eben nicht im kompletten Stress zu versinken, weil das muss ja nicht sein. Also ansonsten läuft, glaube ich, alles wie gewohnt. Alle S-Bahnen fahren, alle U-Bahnen fahren. Pinkelt bitte nicht in die U-Bahnen. Mich haben Nachrichten erreicht, dass nach dem Spiel, warum auch immer, nach dem Spiel gegen Kiel diverse Personen in die U11 gepinkelt hätten. Das muss nun wirklich nicht sein.
Also, nein, das sollte auch nicht sein.
Lass das. Ja, und ansonsten müssen wir natürlich auch noch kurz erwähnen, es kommen wirklich die Freunde zum Fußballfest aus Kaiserslautern. Über 5000 Lautern-Fans werden am Start sein. Ja. Ey, die Stimmung wird so mega geil und wir müssen das genießen, Leute. Wir müssen sowas wirklich aufsaugen, weil das sind die Duelle, die jeder im Kopf hat, wenn er über die Favorite-Bundesliga spricht oder so. Lautern-Stuttgart, zwei mega krasse Fanszenen, die sich halt dann auch wirklich mit Sicherheit über 90 Minuten battlen werden, auch wenn sie in gewisser Freundschaft sozusagen schon vereint sind. Aber ich denke mal, über die 90 Minuten wird es da einfach wirklich, wirklich brennen im Stadion. Und ich freue mich so sehr auf dieses Spiel. Das wird wirklich eine Party in Cannstatt. Da bin ich voll von überzeugt, die wir natürlich am Ende für uns entscheiden werden. Oder siehst du es anders?
Auf jeden Fall. Nee, aber Pokal ist nochmal was Besonderes. Und es ist halt ein Flutlichtspiel. Ne? Ich erinnere mich an das war das Halbfinale, oder? Gegen Eintracht Frankfurt vor 2 Jahren.
Ja.
Oh, die Stimmung war auch unbeschreiblich einfach. Ne? Zwei richtig starke Fanszenen, Flutlichtspiel, DFB-Pokal, geil, geil, geil. Und so wird's morgen auch. Also freut euch einfach drauf.
Ja, das wird großartig und wie gesagt, schön mitsingen, denn das haben wir vorhin nicht adressiert. Ich habe von einigen Leuten, die im Stadion waren am Samstag, hören müssen, ja, ich fand die Stimmung nicht so gut. Also ich kann jetzt nur mein Fernseherlebnis mit euch teilen, da fand ich die Stimmung gut, sogar sehr gut, muss ich sagen. Also da ist mir überhaupt nichts aufgefallen, dass wir leiser wären als sonst. Und ansonsten kann ich immer nur das sagen, was ich immer wieder sage, es liegt ja an jedem Einzelnen. Also es ist jetzt nicht so, dass keiner mitsingen darf und vielleicht hilft es, mitzusingen, anstatt sich über die Stimmung zu beschweren, denn das, was mir auffällt, ist, dass tatsächlich im harten Kern sozusagen unserer Kurve eigentlich immer gute Stimmung ist und dann vielleicht ja im Oberrang und in den Ausläufern die Stimmung dann ein bisschen abnimmt. Also dann müsst ihr halt noch lauter schreien, so dass die anderen Leute entweder gehen oder mitmachen. Eins von beiden. Und Props an der Stelle nochmal an die UK unter Türkheimer Kurve. Das wird wirklich aktuell so unsere
immer
zweite
besser,
Fankurve schlechthin.
Immer besser, ja.
Ich frage mich, wann da die ersten Kapos auftauchen und den Laden einheizen.
Im Familienblock meinst du?
Ey, Aber jetzt mal ohne super, Scheiß, ja. Die Untertürkheimer Kurve macht so viel Druck. Ja? Ja? Also das Potenzial, was da ist, ist brutal. Also vielleicht braucht es auch eine Rotation. Sorry an alle, die in der Ganschener Kurve sitzen, aber vielleicht ist eure Zeit gekommen, ja? Und jetzt kommt der Nachwuchs von Untertürkheimer rüber. Ihr könnt doch was dagegen tun. Leistung stark, zählt auch da.
Genau, aber es ist schon stark, dass mittlerweile fast das ganze Stadion mitmacht. Also, weil es war mal nur die Ganschener Kurve und mittlerweile merkt man schon, okay, das schwappt halt schon durchs ganze Stadion. Und ich fand es am Samstag tatsächlich auch sehr solide, was die Stimmung anging.
So, und jetzt fragen wir uns natürlich, was kommt da aus Lautern auf uns zu? Und vielleicht haben es viele so gemacht wie ich, am Samstag das Topspiel geguckt, Fortuna Düsseldorf gegen Kaiserslautern. Da hat man schon mal gesehen, eigentlich was Kaiserslautern auszeichnet. Ja, also sie können im Endeffekt nach vorne mit Ball so ziemlich alles, super viele Balleroberungen, richtig gute Konter, eine geile Dynamik. Also es macht einfach Spaß, Kaiserslautern beim Fußballspiel zuzuschauen, aber sie haben Probleme in der Defensive. All das konnte man in diesem Spiel sehen und all das konnte man auch ein Stück weit im Testspiel sehen, das ja Anfang September hier in Stuttgart stattfand. Auch da war schon offensichtlich, dass Kaiserslautern gerade was die Defensive angeht, schon an gewisse Grenzen gerät. Aber ich sehe tatsächlich eine Chance für Kaiserslautern, wenn sie es schaffen, den Laden hinten halbwegs dicht zu bekommen und dann eben mit der von mir gerade angesprochenen Dynamik, mit den guten Kontern, immer wieder Nadelstiche setzen. Und dann haben sie vorne einfach ein paar Typen drin, die dir immer einen reinknallen können. Ja, allen voran natürlich Sportskamerad Ragnar Ache.
Natürlich, ja.
Das ist halt eine dynamische Kampfmaschine, muss ich ganz einfach sagen. der Typ ist halt geisteskrank gut. Also das ist halt wahrscheinlich ein Stürmer, der in der zweiten Liga perfekt aufgehoben ist, aber immer wenn der auf dem Platz steht, habe ich das Gefühl, hier passiert irgendwas und meistens passiert auch irgendwas. Ist halt Wahnsinn, ja. Da hieß es jetzt, der sei angeschlagen, aber nicht nur Sebastian Hünnes, auch ich gehe davon aus, dass der spielen wird, hat auch schon 6 Tore erzielt, also auf den müssen wir wahnsinnig aufpassen. Dann haben sie noch Daniel Hanslik vorne drin, auch ein super guter Stürmer, ja, auch er sei angeblich fraglich, auch da mache ich ein großes Fragezeichen dahinter, ob das dann wirklich so kommt, aber diese Bereitschaft, mit nach hinten zu arbeiten, diese physische Art als Stürmer, die wird uns nerven, die wird uns brutal nerven und auch der knallt dir halt mal, von mir ist auch einen von der Strafraumkante rein, also einfach ein geiler Spielertyp, der uns nerven wird. Dann haben sie ihren Zehner mit Boris Tomiak, ich weiß nicht, ob dir aufgefallen ist, ist auch ein super interessanter Spieler, der immer wieder Kopfballduelle im Zentrum gewinnt, also der dann auch lange Bälle mit dem Kopf ablegen kann, der aber auch aufdrehen kann, ins Dribbling gehen kann, also wirklich ein Spieler, der gerade den Offensiven ganz viel gibt und immer wieder auch kreative Elemente mit drin hat, den müssen wir in den Griff kriegen. Das wird auch gleich interessant, wie wir uns da entscheiden in Sachen Startelf-Tipp, weil gibt ja durchaus Gründe, vielleicht auch mal einen Angelo Stiller zu schonen oder dergleichen. Da muss der Atta das lösen, sehr wahrscheinlich. Und wer mir in Erinnerung geblieben ist, und zwar nach dem Testspiel, von mir gerade eben schon angesprochen, Anfang September, ist Yokota, ein Rechtsaußen, den sie sich neu geholt haben. Der Typ ist im Endeffekt der Takuma Asano von Kaiserslautern, ja, also super dynamisch, super giftig, gutes Tempo, gute Dribblings und auch immer so eine Stärke in den Aktionen drin. Das wird ein Brett, glaub mir. Also das wird kein Selbstläufer. Wir haben die Qualität, auch hier sage ich das, Kaiserslautern zu schlagen, keine Frage. Aber Kaiserslautern hat viele Elemente, die dem VfB nicht gut bekommen. Ja, ist so.
Ja, und ich bin total gespannt, ob der VfB mit der Qualität des Champions-Ligisten das Spiel halt auch irgendwie so auf niedriger Temperatur halten kann und Kaiserslautern so ein bisschen runterkochen kann, oder ob Kaiserslautern auch mit ihrem Momentum halt irgendwie für Chaos sorgen können, weil Sebastian Hoeneß hat auch gesagt auf der PK, die haben in der Liga 5 Spiele nicht gewonnen, aber dann kommen sie zurück, gewinnen gegen Paderborn, ich glaube, die waren zu dem Zeitpunkt Tabellenvierter, gewinnen sie zu Hause 3-0 und jetzt gegen Tabellenführer Düsseldorf gewinnen sie einfach 4-3. Und ich bin mal gespannt und ein Stück weit hoffe ich drauf, dass wir so ein komplett chaotisches Zweitligaspiel sehen, weil wenn man sich die Zweitliga-Ergebnisse anguckt, ich meine, Nürnberg gewinnt gegen Regensburg 8-3. Gefühlt geht jedes Topspiel am Samstag 20:30 3-2 mindestens aus, meistens 4-3 oder 5-4. Und ich hätte Bock drauf, solange der VfB am Ende gewinnt. Aber wenn ich jetzt wetten würde, ich würde sagen, beide Teams treffen.
Ja, also beim VfB musst du damit rechnen, dass der Gegner trifft, weil es gab bislang nur 2 Spiele. Allerdings eins davon im Pokal. Also im Pokal sind wir noch gegentorlos.
Stimmt,
also
das Gegentor. Und beim VfB dürfen wir auch damit rechnen, dass der VfB trifft. Insofern, ich glaube, es wird ein torreiches Spiel am Ende mit dem besseren Ausgang für den VfB.
Hoffe ich. Bloß kein Elfmeterschießen. Also nein, oh Gott. Kann ich wirklich drauf verzichten.
Gott, wer soll da schießen, ja.
Ja, und was man natürlich auch im Hinterkopf behalten muss, Lautern hat halt nichts zu verlieren. Also wenn die sich halbwegs teuer verkaufen, ist das für die okay. Und wenn sie ausscheiden, wird halt keiner weiß ich nicht, jetzt dann groß rummeckern, dass die Leistung nicht gepasst hat, weil der VfB ist einfach zu gut besetzt. Dennoch, sie können halt vieles sehr, sehr gut. Sie haben zum Beispiel auch noch, habe ich vergessen zu sagen, gute Standards. Auch das ist ein Thema beim VfB, Standardverteidigung. Du musst dir die Frage stellen, wie gehen wir eigentlich mit der Kopfballstärke der Lauterer um? Also gerade die Standards führen dann oft zu Kopfballtoren. Da fehlt dir halt jetzt ein Jeff Chabot, der da hinten alles komplett rauskleant. Ja, also das sind schon Themen, wo ich sage, jo, nicht zu lang spannend halten. Weil umso länger dieses Spiel offen ist, umso wahrscheinlicher wird es natürlich auch, dass Lautern Hoffnung bekommt und auf der anderen Seite vielleicht sogar was mitnimmt. Und das wäre dann natürlich der Einzug ins Achtelfinale. Und ich könnte darauf verzichten, denn so sehr ich auch eine Vierfachbelastung verachte, weil sie zum einen unseren Spielern schadet und zum anderen dazu führt, dass wir hier grippeerkrankt Sendungen aufnehmen, aber ich möchte mich gar nicht so sehr darüber beschweren, so sehr liebe ich es halt auch, den VfB alle 3-4 Tage ja im Fernsehen sehen zu dürfen oder im Stadion. Also es darf gerne noch weitergehen. Ja, DFB-Pokal nehme ich mit, Achtelfinale, warum nicht? Jetzt ist die Frage, wer spielt? Und da schauen wir erstmal auf die Ausfallliste. Und das hast du gerade eben schon mal so leicht anklingen lassen. Es gab von Sebastian Hoeneß ein paar Hiobsbotschaften, muss man einfach so sagen. Zum einen Jeff Chabot, der mit einer leichten Muskelverletzung ausfallen wird, keine Option ist. Yannick Keitel, der ja durchaus eine Option gewesen wäre für Angelo Stiller, hat Adduktorenprobleme, kann auch nicht spielen. Super bitter für den Jungen, weil ich hatte schon das Gefühl, dass er jetzt vielleicht mal dran gewesen wäre gegen Lautern. Und ausgerechnet jetzt fällt er leider Gottes aus. Dennis Undorf hat auch noch Probleme mit dem Zeh. Deswegen wird er mit einem gepolsterten Schuh spielen, mit einem extra gepolsterten Schuh. Aber er kann spielen, ob er von Beginn an spielt, da machen wir mal ein Fragezeichen dahinter. Und ja, die anderen sind bekannt, die nicht können. Zum einen Luca Raimund, wobei der sich, glaube ich, auch inzwischen schon wieder auf dem Wege der Besserung befindet. Dann Axel Sagadou hat dann noch einen längeren Weg vor sich. Justin Diehl und Leonidas Dergiou, ja, also sehe ich jetzt nicht unbedingt direkt in der Startelf. Ich weiß aber auch nicht genau, wie weit die sind. Also ich wäre jetzt nicht völlig überrascht, wenn einer der beiden tatsächlich auf der Bank sitzt. Aber Startelf schließe ich aus. Und dann, Sebastian, können wir jetzt schon mal vorwegschicken, das wird wahrscheinlich der spannendste Startelf-Tipp, den wir jemals tippen durften, weil im Endeffekt fast alles möglich ist. Also es wird wirklich heftig rotiert und da frage ich jetzt erstmal dich. Denn ich verstehe, dass der VfB die Qualität sozusagen auf der Bank hat, wirklich dann viele Wechsel durchzuführen. Also du könntest jetzt hier 8, 9 Spieler austauschen und ich würde immer noch sagen, dass der VfB in der Lage sein müsste, mit den Spielern Kaiserslautern zu schlagen. Worüber ich mir aber Gedanken mache, ist natürlich eine gewisse Struktur und eine Eingespieltheit. Ja, wir haben bislang immer gesehen, dass Sebastian Hoeneß nicht mehr als 4 Wechsel vornimmt. Ja, würdest du es ähnlich machen oder sagst du, nee, hier muss einfach mal wirklich die komplette Rotation da sein, weil alle anderen Spiele, die jetzt in Zukunft kommen, die erfordern halt wirklich das absolute Top-Personal.
Also ich sehe nicht, dass Sebastian Hoeneß 7, 8 Spieler austauscht. Also Rotation ja, aber nicht mehr als 3, 4, maximal 5 Spieler. Also schon mit einem gewissen Maße. Und du hast gesagt, wir wissen nicht, wer auf der Bank sitzt und wer in der Startelf ist. Wir wissen, wer nicht auf der Bank sitzt, und das ist Fabian Bredlo. Denn der wird spielen und da haben wir schon mal zumindest einen von 11, bei dem wir einen Haken dran machen können.
Das ist schon der erste Wechsel, genau. Der Copa-Keeper ist zurück. Fabio Bredlo wird belohnt für gute Trainingsleistungen. Sebastian Hoeneß auch wieder super erklärt. Auch da wieder. Also wir müssen manchmal, glaube ich, einen Schritt zurückgehen und einfach mal überlegen, was da für ein Trainer sitzt bei den Pressekonferenzen. Wie er das einfach nachvollziehbar erklärt und sagt, pass auf, letztes Jahr war es so, Alex Nübel hat nicht so viele Spiele gehabt. Er hat halt einfach die Bundesligaspiele bekommen und dann ein paar Pokalspiele. Deswegen wollten wir da nicht groß durchwechseln. Jetzt ist es so, dass Alexander Nübel zum einen durch die Nationalmannschaft, zum anderen durch die Champions League einfach sehr viele Einsätze schon absolvieren musste. Und dann ist es auch mal Zeit, Fabi Bredlo ins Tor zu stellen. Und der hat immer gute Leistungen gebracht, deswegen vertraue ich ihm. Und der spielt. Und ich finde es auch gut, dass Fabi Bredlo dieses Spiel bekommt. Ich hoffe natürlich, dass er sich auszeichnen kann und beweisen kann, dass er da zurechtsteht. Aber ganz große Sorgen mache ich mir da ehrlich gesagt nicht. Fabi Bredlo wird seinen Job gut erledigen und an ihm wird's, famous last words, nicht liegen. So, dann kommen wir zur Viererkette, weil ich glaube, von der Formation wird Sebastian Hoeneß da nicht auch noch alles auf den Kopf stellen. Man könnte natürlich darüber nachdenken, ob eine Dreierkette Sinn macht, aber warum wirklich komplett alles auf den Kopf stellen, das sehe ich jetzt nicht. Und die erste und wahrscheinlichste Option wäre dann zum Beispiel einen Josh Wagnermann mal draußen zu lassen und einen Pascal Stenzel zu bringen.
Absolut,
ja. Ja, also da würde ich sagen, könnten wir fast schon einen Haken dahinter machen. So, und dann hast du dann auch eine gewisse Erfahrung da hinten mit drin, wobei Wagnermann natürlich auch Erfahrung mitbringt. Also du bräuchtest ihn jetzt nicht unbedingt draußen lassen, um mehr Erfahrung hinten in der Viererkette zu haben. Aber mit Stenzel hast du einen soliden Rechtsverteidiger, der mit Sicherheit auch mit Kaiserslautern mithalten kann. Also würde ich sagen, Stenzel spielt, wenn du nichts dagegen hast.
Da gehe ich komplett mit, ja.
Und dann ist die Frage, die Innenverteidigung, wie bestücken wir die denn? Also wir haben drei Innenverteidiger zur Auswahl, Henry Chase, dann Anthony Rouault und Ramon Hendricks. Das sind unsere drei Optionen, die noch übrig bleiben für zwei Positionen. Und da bin ich mal gespannt, wen du wählst.
Ja, ich fand spannend, dass Sebastian Hoeneß genau gesagt hat, wir haben drei fitte Innenverteidiger und hat halt Hendricks mit reingezählt, der ja auch linker Außenverteidiger spielen kann. Aber da er ihn als Innenverteidiger nominiert hat quasi, glaube ich fast, dass er spielen wird
in der Innenverteidigung. Wer spielt rechts?
Ja, rechts spielt Stenzel und links spielt Mittelstädt.
Nee, also als rechter Innenverteidiger meine ich.
Achso, Ruhe.
Ruhe, also und Chase sitzt auf der Bank?
Ja, würde ich fast sagen.
Dann hätten wir schon vier Wechsel.
Ja.
Ich sag's nur.
Ja.
Dann hätten wir schon vier Wechsel. Aber wir nehmen es jetzt mal so mit. Also Roh, rechter Innenverteidiger, Hendricks, linker Innenverteidiger. Und dann hast du die Linksverteidigerposition, Maxi Mittelstädt, auch ein massives Pensum abgespult.
Ja, das stimmt.
Dann hast du Kretzig und theoretisch auch noch Hendricks, der auch Linksverteidiger spielen könnte.
Ich meine, wenn wir jetzt drüber sprechen, dann wäre es vermutlich besser, Chase und Roh in der Innenverteidigung spielen zu lassen und Hendricks auf links. Weil Franz Kretzig auch gestern bei der U21 nicht im Kader, glaube ich.
Genau.
Ja. Hendricks bei der ersten Mannschaft eingewechselt. Also ich denke, der ist aktuell näher dran. Ich nominiere nochmal um. Also rechter Außenverteidiger Stenzel in der Mitte, Chase und Roh und links Hendricks.
Und wenn ihr euch wundert, warum zählen die zwei Pappnasen nicht Amin Aldakil auf? Der ist im Kader, aber Sebastian Hoeneß traut ihm einfach noch nicht 60 Minuten zu, obwohl er die jetzt für die U21 absolviert hat, gestern gegen Aue. Aber für die erste Mannschaft reicht es noch nicht. Deswegen, er sitzt auf der Bank, ist aber kein Startelf-Kandidat. Ich würde mitgehen. Ich würde auch sagen, Maxi Mittelstädt sitzt auf der Bank. Ramon Hendricks wird auf der linken Seite spielen. Und Chase und Roh macht für mich auch mehr Sinn als wirklich diese komplette Rotation. Wobei wir, wie gesagt,
Franz Kretzig muss halt leider noch im Kanzlerloch verharren, bis er irgendwann wieder auftaucht.
Ist so. Aber wir haben jetzt schon vier Wechsel, ja. Und mit Karasor kommt schon der fünfte auf uns zu, weil der wird spielen.
Ja, aber der zählt ja nicht. Also,
er hat nicht gespielt.
Ja, aber jetzt eine Stammkraft wieder reinzuholen, das zählt nicht als Wechsel.
Nehme ich so. Also Karasor auf der Sechs. Und dann ist die Frage, macht man da noch irgendwas mit Stiller und Mio? Wobei man bei beiden ja sagen könnte, die bräuchten mal eine Pause.
Aber wir haben sonst niemanden. Also, Janik Heidel wäre halt der Mann gewesen, der jetzt hätte spielen können. Der ist verletzt. Also insofern sehe ich da wenig. Du könntest
Kretzig tatsächlich ins Mittelfeldzentrum stellen, aber das wäre alles schon sehr experimentell. Da sehe ich noch eher Samuele Di Benedetto. Aber auch da würde ich sagen, das Risiko kannst du fast nicht eingehen. Also dafür ist ja auch das Weiterkommen monetär sehr, sehr wichtig. Deswegen wird's vermutlich auf Karasor und Stiller wieder hinauslaufen.
Ja, sehe ich auch so.
Ja. Und dann die Offensive, ja. Vier Positionen gilt es zu besetzen. Da sehe ich durchaus Möglichkeiten, dass Chris Führig für Jamie Leveling reinkommt. Mhm. Der ist ja wieder fit.
Ja.
Und dann hast du natürlich jetzt, das Thema, wer spielt ansonsten noch? Mio Undaf würde ich eher streichen. Das hört sich für mich so an, als ob der eher von der Bank kommt. Du hast Rieder. Rio. Also, wir fangen nochmal an. Leveling und Führig. So, das Thema haben wir geklärt. Es wird Führig starten, ja. Dann haben wir Mio, Rieder, El Bilal, Dimirovic und Woltemade. Aus denen müssen wir noch vier suchen.
Ich möchte jetzt wirklich mal Nick Woltemade in der Startelf sehen. Also wir hatten ja schon gedacht, er könnte gegen Kiel starten. Jetzt hat er überhaupt gar nicht gespielt. Kaiserslautern, das ist eine Chance. Also Woltemade-Time.
Also Woltemade rein für Dennis.
Ja.
Für Dennis. Dann würde ich sagen, El Bilal wird auch wieder spielen.
Ja.
Der bleibt drin. Und dann gehe ich noch mit Rieder tatsächlich. Mhm. Weil Mio könnte ich mir vorstellen, dass der auf der Bank Platz nimmt. Ja. Und Demirovic. Und Woltemade könnte dann hinter Demirovic und El Bilal spielen.
Gefällt mir, ja.
Aber da haben wir trotzdem acht Wechsel, glaube ich.
Ja, gut. Aber wir haben ja auch die Qualität im Kader mittlerweile. Also,
da mache ich mir ein bisschen Sorgen. Ich hoffe, Sebastian Hoeneß ist da nicht so experimentell unterwegs wie wir. Klar, Predlo müssen wir jetzt nicht unbedingt dazu zählen, aber also.
Und Karasor auch nicht. Also, sorry.
Lass es uns so sagen. Der VfB wird vermutlich so viele Wechsel vornehmen in der Startelf wie bislang noch gar nicht in dieser Spielzeit. Und unsere Aufstellung sehe wie folgt aus: Fabi Predlo im Tor. Pascal Stenzel auf der Rechtsverteidigerposition, dann das Innenverteidigerpärchen mit Henry Chase und Anthony Rouault. Auf der linken Seite spielt Ramon Hendricks, die Doppelsechs bilden Atakan Karasor und Angelo Stiller. Auf der linken Seite spielt Chris Führig. Über die rechte Seite kommt El Bilal. Dann haben wir auf der 10, wenn man so möchte, Nick Woltemade und Ermedin Demirovic. dann müssten wir eigentlich alle Positionen besetzt haben. Ihr könnt ja mal nachzählen und dann korrigierend in die Kommentare erwähnen, was wir falsch gemacht haben.
Aber geile Aufstellung, also sorry. Also,
so kranke gegen, Aufstellung irgendwie.
Überhaupt gar nicht, du kannst auch gegen Leverkusen spielen, ist doch mega.
Ja, Sebastian, auch da wiederhole ich mich gerne, famous last words. Lass uns schnell in die U21 blicken.
Ja.
Das Spiel habe ich mir gestern angeschaut.
Boah, das war zäh, oder?
Also du musst dir vorstellen, ich habe mir dieses Spiel angeschaut und danach Hoffenheim gegen Heidenheim. Also danach war ich echt bedient, muss ich ganz ehrlich sagen. Also,
ich hoffe, du hast vorher das Spiel von den VfB-Frauen angeguckt.
Leider nicht.
Dass du so ein bisschen Energiespeicher hattest.
Leider nicht. Ich musste ja auch das Spiel vom Samstag nochmal nachschauen, also Stuttgart gegen Kiel. Das ist an mir vorübergegangen. Aber ja, also es war heftig. Es war tatsächlich heftig, weil der VfB Stuttgart gut ins Spiel gekommen ist. Eine Riesenchance hatte durch Boyakci, war es glaube ich, gleich zu Beginn, Pfosten getroffen hat. Also das Ding darf ruhig auch mal reingehen. Und danach war es halt tatsächlich genau so ein Spiel, wie man sich's vorstellt, wenn man Aue hört. Ja, also wirklich verteidigt, kaputt gemacht, das Spiel im Endeffekt, aber dann auch so gut kaputt gemacht, dass wir wirklich keine Mittel gefunden haben, zu richtig großen Torschancen zu kommen. Es erinnerte mich unfassbar an diesen Wahnsinnskick damals in Aue mit Nebel und was weiß ich alles und Tim Walter, der einen Schiedsrichter beleidigt hat und seine Frau damit reingezogen hat.
Oh Gott, und wo Nico Gonzalez Elfmeter bekommen hätte müssen.
Ja,
ich erinnere mich, um Gottes Willen.
Und genau diese Szene gab es auch wieder, also nicht exakt die gleiche, aber der VfB 2 hätte gut und gerne in der zweiten Halbzeit gegen Ende dann auch nochmal einen Elfmeter bekommen können, aber es lief irgendwie nicht zusammen. Und da muss man jetzt halt wirklich sagen, jetzt ist der VfB Stuttgart de facto auch punktetechnisch im Abstiegskampf angekommen. Ja, sie sind punktgleich mit dem Tabellen 17. Rot-Weiß Essen und das bedeutet eben der Abstieg. Und du merkst, wie die Mannschaft so ein Stück weit diese Leichtigkeit und Unbeschwertheit verloren hat, die sie zu Beginn der Spielzeit hatte. Ja, also da haben wir ja wirklich die Spiele gesehen und dachten so, hey, die können ja voll mithalten. Allerdings, wenn man auf die Tabelle schaut, fällt einem auch relativ schnell auf, die Mannschaften, die man besiegen konnte, unentschieden holen konnte, Rostock oder 60, die sind halt auch nicht viel besser in der Tabelle, also war das vielleicht durchaus auch ja eine verzerrte Wahrnehmung, der wir da unterlegen sind. Aber ja, ansonsten ist es gerade echt eine schwierige Phase, glaube ich, für Markus Fiedler. Und was ich mir gestern beim Schauen so gedacht habe, das ist, glaube ich, auch eine krasse Erfahrung für die meisten Spieler, die dort auf dem Platz stehen. Ich meine, gegen Aue standen jetzt 8 von uns im NLZ ausgebildete Spieler auf dem Feld. Übrigens auch Luca Mack, ja, zum ersten Mal in der Startelf. Ja. Und Amin Aldakil, sage ich gleich noch was dazu.
Auch in der Startelf, ja.
Richtig, richtig. Aber
und Nicola Natay eingewechselt nach 60 Minuten. Also auch endlich mal wieder ein Pflichtspiel, ey. So geil, jetzt hat mich so gefreut. Also Ergebnis kacke, aber dass Natay mal wieder ein paar Minuten sammelt in einem echten Spiel, so großartig.
Was ich jetzt noch anführen wollte, ist, du musst dir das mal vorstellen, die meisten Jungs, die da auf dem Platz standen, die wissen gar nicht, wie es ist, so regelmäßig nicht zu gewinnen. Ja, also unsere U19, unsere U17, die marschiert halt eigentlich von Sieg zu Sieg. Ja, wir könnten jetzt mal nachgucken, wie viele Spiele die wirklich in einer Saison oder in einem Kalenderjahr verlieren, aber viele sind es nicht. Also so eine Phase, wie sie jetzt aktuell erleben, erleben unsere jungen Spieler vermutlich zum ersten Mal und unser junger Trainer auch, Markus Fiedler, ja, der hat in der U17 alles rasiert, alles platt gemacht, kommt in die U21, steigt direkt auf, ja, also das ist, glaube ich, jetzt schon auch eine wichtige Erfahrung, die unsere Spieler sammeln. Und wenn du da wieder rauskommst, da können sich jetzt wirklich nochmal Charaktere bilden, ja. Das, ich möchte jetzt nicht sagen, dass ich froh bin, dass der VfB so weit unten steht in der dritten Liga. Es sollte uns aber auch nicht überraschen. Das ist einfach das Los, ja, der Aufsteiger und vor allem dieser ganz jungen Mannschaften, der Zweitvertretungen. Aber ich finde es halt jetzt wirklich super interessant, die Mannschaft zu beobachten, wie sie da wieder rauskommt. Was macht der Trainer anders? Wie wirken sich dann zum Beispiel auch die Spieler aus, die von den Profis nach unten geschickt werden? Amin Aldakil zum Beispiel, der hat das schon gut gemacht, hat ein gutes Passspiel gezeigt, hat auch hier und da dirigiert, hat alles gut gemacht, aber er konnte seine ganz großen Stärken überhaupt nicht mit einbringen. Ja, zum Beispiel die progressiven Läufe mit Ball, sein Tempo, auch seine Abschlussstärke, die er durchaus mitbringt, das haben wir alles gar nicht so richtig sehen können. Das heißt, um da wirklich auch eine Spielidee zu entwickeln mit dieser Qualität, die einem praktisch von oben nach unten gegeben wird, brauchst du ja auch Trainingseinheiten, aber die trainieren halt nicht miteinander. Und da bin ich jetzt wirklich mal gespannt, wie sich der VfB da entwickelt, ob er es wirklich rein als Ausbildungsplattform sieht und im Endeffekt sagt, ist die Entwicklung der Spieler ist wichtiger als am Ende das Ergebnis, ja, oder ob wir jetzt so langsam merken, dass Markus Fiedler sich vielleicht wirklich versucht, eine Mannschaft zusammenzustellen, die regelmäßig dann auch in der dritten Liga spielen kann, weil es ist jetzt schon so ein Moment, ja, wo der VfB zum ersten Mal die Arschbacken zusammenkneifen muss in der dritten Liga und gucken muss, dass er da unten wieder rauskommt, weil, ja, das sieht seit ein paar Wochen nicht mehr ganz so überzeugend aus. Hast du das Spiel eigentlich gesehen?
Ich habe das Spiel gesehen bis, oh Gott, ich glaube wirklich bis zum Schluss. Und du hast gesagt, nach ein, zwei Minuten diese Riesenchance auf die frühe Führung. Und es war ja, ich habe zugehört bei Magenta TV, es waren ja die beiden Mannschaften, die in der bisherigen Saison die meisten Tore in der ersten Viertelstunde geschossen haben. Ich glaube, Aue 6, der VfB 5 oder 4 und so weiter. Und dann gibt's gleich wieder Riesenchancen in den ersten Minuten. Der VfB muss in Führung gehen. Dann gehen die Auer in Führung, glaube ich, nicht nach 15 und nach 16 Minuten. Und dann wird es halt wirklich sehr, sehr schwer für den VfB. Und wie du gesagt hast, ich bin mal gespannt, wie sich der VfB da jetzt aufstellt, weil Markus Fiedler rotiert ja immer massiv tatsächlich von Spiel zu Spiel. Und das ist natürlich auch jetzt dem Ergebnisdruck nicht zuträglich. Also du hast halt keine echte erste Elf und so weiter. Bin ich mal gespannt. Also ist der Fokus Spielerentwicklung oder ist der Fokus einfach Punkte sammeln? Und da muss man sich jetzt entscheiden. Und wenn du in der Liga bleiben möchtest, dann musst du wahrscheinlich deine Marschrichtung ein bisschen ändern. Wir werden sehen.
Wir werden es miterleben, genau. Wir müssen natürlich noch kurz erwähnen, das Gegentor, das war schon ein Stück weit spektakulär. So spektakulär, dass, glaube ich, der Kommentator die ganzen die restliche
bis
Spielzeit.
Bis zum bitteren Ende
hat über dieses Tor
der gesprochen. Kommentator erwähnt, dass das Tor von Aue gefallen ist, weil der VfB einen Freistoß ins Nichts geschlagen hat.
Es war ja auch so, muss ja, man sagen.
Es war, so.
Es war halt nicht gut. Das ist einfach so.
Das war nicht gut. Aber ich meine, der Ball vom VfB landet mehr oder weniger im Auer Strafraum, ja. Also, und dann bauen die halt auf und können halt dann irgendwie umschalten. Es war halt alles nicht gut an diesem Sonntag einfach.
Besser machen. Können's die Jungs bereits am Freitag, denn dann geht's zu Viktoria Köln in den Sportpark Höhenberg und da trifft man dann auf den 8-Platzierten der dritten Liga. Los geht's um 19 Uhr, also das Spiel kann man sich noch anschauen und danach dann eben das Leverkusen-Spiel sich reinpfeifen. Wie gesagt, auf Magenta TV habt ihr ja die Möglichkeit dazu, euch dieses Spiel unserer zweiten Mannschaft anzugucken. Etwas besser lief es für unsere U19, die gewannen mit 6:2 gegen Saarbrücken und das war auch eine Art Fußballfest, denn zur Halbzeit stand schon 4:2 und der VfB geriet sogar nochmal zwischenzeitlich in Rückstand. Aber der Mann des Tages war definitiv Tuncay Turner mit 3 Treffern. Zum einen das 1:0 in der 4. Minute, dann kam, wie gesagt, Saarbrücken kurz auf. Nach 13 Minuten stand schon 2:1 oder aus unserer Sicht 1:2. Und dann kommt der VfB wirklich brachial zurück, erzielt in den letzten 15 Minuten vor der Halbzeit weitere 3 Tore. Matthäus Schickers, ich hoffe, ich spreche den Namen richtig aus, aber ich vermute mal, und 2 weitere Tore von Tuncay Turner führten dann eben zu dieser 4:2 Halbzeitführung für den VfB und Kai Fressle durfte dann in der 75. und in der 82. Minute das Ding noch rund machen. Und Sebastian, weißt du, was das bedeutet?
Nein, aber der junge Herr Fressle ist der auch in Turin getroffen hat, oder?
Du weißt, ich habe das Spiel nicht gesehen.
Also ich glaube, er war es. Also der hat auch eine gute Zeit auf jeden Fall gerade.
Ja, also schreib's in die Kommentare.
Ja.
Aber jetzt Sebastian, jetzt kommt die Auflösung. Der VfB hat's geschafft, ist 4 Spieltage vor Schluss qualifiziert für die Liga A der DFB Nachwuchsliga.
Okay.
Ja? Das ist doch großartig. Ja, also bislang ohne Niederlage. Es gab nur 2 Unentschieden, 10 Spiele, 42 Tore.
Das ist schon, kann man machen, schon geil. Ja,
das ist ein guter Schnitt, ja. 14 Gegentore. Übrigens, genau das gleiche Torverhältnis hat auch die TSG Hoffenheim. Aber leider, oder was heißt leider? Gott sei Dank für uns, 3 Punkte weniger. Ja, also das ist schon mal ein Erfolg, den man mit Sicherheit auch eingeplant hat. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass der VfB Stuttgart damit gerechnet hat, hier in der Runde schon auszuscheiden. Dennoch wird weiterhin gespielt. Logisch, es gibt ja noch Punkte zu vergeben und auch Tore zu erzielen. Und das soll passieren an diesem Samstag um 12.30 Uhr auf Platz 1 unten in Bad Cannstatt. Zu Gast wird dann der SV Sandhausen sein und wir spielen am Freitag. Das heißt, Leute, wenn ihr Bock habt auf guten Fußball und der wird eigentlich immer präsentiert von unserer U19, dann macht euch doch am Samstag auf, darunter zum VfB Stuttgart, 12.30 Uhr, Platz 1. Es lohnt sich definitiv. Also das sind wirklich hochwertig gute Spiele und inzwischen reden wir da nicht mehr einfach nur von ein bisschen Jugendfußball, sondern das ist schon mehr. Das ist die Youth League-Mannschaft des VfB Stuttgart steht da auf dem Platz. Also das ist Champions League zum Anfassen, wenn man so möchte. Geht dahin. Ich kriege übrigens kein Geld dafür, dass ich das sage. Nur, dass ich das mal direkt vorbeuge. So,
ja, aber jetzt tut's auf jeden Fall, weil wenn du zu solchen Spielen gehst, dann kannst du halt in 3, 4, 5, in 8 Jahren mal sagen, hey, den habe ich schon damals in der U19 vom VfB gesehen. Jetzt spielt er halt irgendwie Champions League hoffentlich beim VfB, vielleicht aber auch sonst wo.
Da muss ich direkt lachen, weil genau darauf warten wir, gefühlt seit 10 Jahren und seit 6 Jahren sagen wir das, dass es so sein wird. Und tatsächlich ist es nie so. Aber Nein. Diesmal kommt so. Sebastian hat es euch versprochen.
Ich glaube dran,
ihn beim Wort nehmen. Mhm. So, jetzt bist du gefordert, denn die VfB-Frauen konnte ich wirklich nur in der Zusammenfassung verfolgen. Und vielleicht machen wir es so, ich sag kurz das Ergebnis und sag meine Eindrücke, die ich gesammelt habe über die Zusammenfassung und du ergänzt. Also, der VfB gewinnt im Spitzenspiel gegen Jan Kalden, gespielt wurde in Kassel mit 6:1, führte zur Halbzeit bereits 4:0. Das sieht alles super souverän aus und das war es meiner Meinung nach auch. Das, was ich präsentiert bekommen habe, war herausragend. Eine fantastische Maike Messmer aus Köln zu uns gewechselt mit 3 Treffern. Super Spiel gemacht, herausragende Tore erzielt. Und letzten Endes würde ich so sagen, war der Sieg des VfB Stuttgart an diesem Nachmittag nie gefährdet. Nur in der Zusammenfassung hört es sich wieder so an, dass der Coach Heiko Gerber durchaus unzufrieden war mit ein paar Minuten, vor allem als es noch 2:0 stand. Da meinte er so kann man sich nicht präsentieren. Das fand ich schon, ich liebe Heiko Gerber für diese Ansprachen. Ja. Aber du kannst mir jetzt ja mal erzählen, ob Heiko recht hatte.
Also Heiko Gerber hat natürlich immer recht. Ich habe das Spiel über 90 Minuten gesehen und der Sieg war nie gefährdet tatsächlich. Ein Tor schöner als das andere. Du hast gesagt, Maike Messmer mit einem lupenreinen Hattrick in der ersten Halbzeit, mit einem Lupfer. Da wäre Dennis Undav, wär stolz drauf. Also richtig gut. Mandy Islaka mit 2 Toren und man darf nicht vergessen, bei Jan Kalden war es eine Spielerin, Hildebrand heißt sie, glaube ich, die hatte vor dem Spiel genauso viele Tore wie Mandy Islaka, also auch wirklich viele. Die hat mehr oder weniger keinen Stich gemacht, also ja, super souveräner Auftritt der VfB-Frauen, ein nie gefährdeter Sieg Heiko Gerber wird recht haben, aber ich habe es nicht gesehen, also der Sieg war nie gefährdet.
Bei Jan Kalden fand ich eigentlich nur die Ecken immer gut, die getreten wurden,
stimmt,
und auch eine führte ja dann zum
Tor,
ja zum Tor von Sharon Brown hieß sie, glaube ich.
Ja gut, rausgeholt, die waren schon da und die waren auch präsent, aber also unsere VfB-Frauen, also man muss sich mittlerweile mit den Gedanken vertraut machen, dass sie massiv um den Aufstieg in die zweite Liga kämpfen werden.
Ja, wenn wir auf die Tabelle gucken, das, also kann man nicht anders sagen, das sieht wirklich nach einem Durchmarsch aus, weil der VfB Stuttgart dort oben thront, eben am Tabellenplatz 1, ohne Niederlage bislang, Torverhältnis nach 8 Spielen 37:6. Also, das ist schon schon krass. 22 Punkte. Dahinter steht dann Wacker München, die allerdings 1 Spiel mehr haben, aber 3 Punkte Rückstand. Hoffenheim sollte man nicht aus den Augen verlieren. Die haben noch 2 Spiele. Die haben nur 1 Spiel weniger als der VfB und 16 Punkte, also 6 Punkte hinter dem VfB Stuttgart.
Genau, heißt, aber beide hat man ja schon geschlagen.
Also sie haben sich schon deutlich. Polster erarbeitet. Ja. Genau, das wollte ich gerade sagen. Aber, ja, es gibt ja jetzt am Sonntag etwas ganz Besonderes. So, und ihr könnt euch jetzt hinsetzen und euer perfektes Wochenende planen. Ja? Hier ist es für euch. Schreibt mit. Ja? Ihr schaut die U21 am Freitagabend um 19 Uhr auf Magenta Sport. Anschließend solltet ihr nicht in Leverkusen sein. Guckt ihr euch auf The Zone an, wie der VfB Stuttgart endlich Leverkusen einen Einlauf verpasst. Das wird auch cool. Dann geht er am Samstag runter nach Bad Cannstatt und feuert dort die U19 an, die ja im Endeffekt den Meistertitel manifestiert in dieser neu geschaffenen Liga. Und danach, am Sonntag, nehmt ihr die Familie und fahrt zum KSC. Ja, zum KSC, denn es steht das Derby an.
Derby.
KSC gegen VfB Stuttgart am 3.11. Sonntag, 14 Uhr auf dem Rasenplatz in Bruchsal, also nicht direkt in Karlsruhe, das heißt, ihr müsst nicht ganz in Feindesgebiet, aber ey, was wäre das großartig, wenn da unten ein paar VfB-Fans auftauchen würden und auch für eine würdige Derby-Stimmung sorgen. Also, ihr habt die Gelegenheit, der VfB macht es euch einfach, ihr könnt wirklich alles abräumen, was der VfB zu bieten hat, macht es einfach mal, wir versuchen es auf jeden Fall auch, wir werden, Sebastian, das behaupte ich jetzt einfach mal, 3 von 4 Spielen miterleben, vielleicht vor Ort, aber eher am Fernsehen und werden dann spätestens am Montag darüber berichten. Da fällt mir ein, dass wir am Donnerstag auch nochmal eine Sendung haben. Aber das wird die Spiele nicht tangieren. So, gut, dann sind wir soweit durch, würde ich sagen. Wieder durchgeholpert. Tut uns wirklich leid. Also aktuell ist es nicht einfach, sich hier so vorzubereiten, wie wir uns das gerne wünschen würden.
Ja, aber, alles schwierig, aber wir haben es geschafft in weniger als einer Stunde, wie immer. Also war richtig gut. Ich hoffe, ihr hattet auch Spaß. What a time to be alive. Ich kann es immer wieder sagen. Also es ist halt so viel los und wir haben es ja auch von Holger Beune im Interview gehört. Also es ist nicht nur für uns eine Belastung, sondern für alle auch beim VfB, aber eine positive Belastung. Ne? Aber die zweite Mannschaft spielt dritte Liga. Die Frauen schicken sich an, in die zweite Liga aufzusteigen. Champions League, DFB-Pokal, Nationalmannschaft, Bundesliga. Es ist einfach so, so schön.
Das Problem ist, mein Themenordner quillt bald über. Ich habe noch so viele andere Themen, die wir vorbereitet haben und gerne abarbeiten würden, aber momentan schlägt der Fußball alles und so soll es ja eigentlich auch sein. Ja, es soll um Fußball gehen und darüber sprechen wir und spätestens in der Länderspielphase holen wir alles nach, Vereinspolitik, wir haben das alles auf dem Schirm, ja, und wir werden es nachholen
natürlich,
für euch.
Ja.
Ja, wir wollen einfach nur jetzt mit dem VfB diese Tage genießen. Gut, genau. Danke, dass ihr dabei wart. Wir hören uns wieder dann am Donnerstag, beziehungsweise ihr hört uns am Freitag und lasst gerne einen Daumen da. Freut euch auf die nächste Ausgabe. Bis bald. Ciao.
Ciao.